Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Stefan Schubert. Herr Schubert, ich begrüße Sie.
Schönen Dank für die Einladung, Herr Hebsen.
Sie haben ein Buch geschrieben, Die Destabilisierung Deutschlands, der Verlust der inneren und äußeren Sicherheit. Bei Kopp erschienen. Wir haben nicht so viele Autoren von Kopp, aber Sie sind jetzt hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Buch macht keinen Spaß.
Das war nicht die Intention des Buches zu schreiben, dass es viel Spaß machen soll, sondern mir ging es darum, ein realistisches Abbild zu machen, was im Moment vorgeht in diesem Land und auch die Hintergründe zu belegen.
Wir wollen in diesem Gespräch über das sprechen, was, wenn man darüber in klassischen Medien sprechen will, nicht mehr möglich ist oder auf der Straße bekommt man sofort irgendwelche Dinge an den Kopf geworfen. Nämlich auch über die Schattenseiten der Flüchtlingswelle. Es gibt Schattenseiten, weil nicht alle, die zu uns gekommen sind, sind gekommen, um sich hier einzuleben, sondern es sind auch jede Menge kriminelle Menschen nach Deutschland gekommen, kriminelle Strukturen, die aufgebaut wurden oder schon existiert haben, die ergänzt wurden und damit haben wir alle Probleme. Die innere Sicherheit bekommt damit Probleme und darüber muss man sprechen. Wenn man das in der Demokratie nicht kann, dann ist es keine Demokratie mehr. Ich möchte mal, bevor wir auf das Buch eingehen, kurz zu Ihrer Biografie kommen. Sie sind ein ehemaliger Polizist.
Ich bin ehemaliger Polizist, war noch bei der Bundespolizei. Durch die Wiedervereinigung dann kam dann einiges durcheinander. War dann noch bei der Wiedervereinigung in Ostberlin auch eingesetzt. Bin ja noch im Trabi in Westuniform noch Streife gefahren und bin dann zur Landespolizei nach Nordrhein-Westfalen gewechselt. Mhm.
Sie haben irgendwann den Dienst hingeschmissen, oder?
Ich habe dann irgendwann den Dienst verlassen in NRW und habe dann angefangen auch zu schreiben. Und das ist jetzt mittlerweile mein 8. Buch, glaube ich. Mhm.
Immer Bestsellerbücher, bei Spiegel reingerutscht. Sie haben auch mit Ulf Kotte zusammen ein Buch geschrieben. Können Sie das nochmal nennen?
Das war grenzenlos kriminell. Das kam damals, ich glaube, Anfang 2016 raus, als noch diese große Refugees Welcomes-Kampagne lief auf allen Kanälen. Und wir damals schon gewarnt haben, dass man sich halt genau angucken muss, wer wirklich in diesem Flüchtlingsstrom sitzt. Ob diese Leute nicht schon bereits in ihren Heimatländern auch gesuchte Verbrecher sind, ob sie schon Straftaten begangen sind, ob sie vielleicht aus Gefängnissen kommen, ob sie vielleicht dem Terrorismus nahestehen. Und es ist ja alles nichts passiert und dementsprechend sind dann auch hinterher die Folgen.
Herr Schubert, um es klarzustellen, Sie haben nichts pauschal gegen Flüchtlinge, Sie sind sogar mit einer Flüchtlingsfrau, sage ich mal, verheiratet.
Ja gut, die ist jetzt schon mehr als eingedeutscht, wenn man so will. Ja,
aus Jugoslawien?
Aus Jugoslawien, ja. 1992 rübergekommen dann auch und wir sind jetzt seit 20 Jahren zusammen. Also daran sieht man schon, dass das Etikett bei mir überhaupt nicht berechtigt ist, sondern es geht dann wirklich um auch wirklich die Realität abzubilden und die Realität sieht nun mal so aus.
Mhm. Machen Sie sich denn eigentlich, was die innere Sicherheit angeht und was die Tendenz in Europa angeht und vielleicht auch globaler, machen Sie sich da Sorgen? Oder sagen, das kriegen wir hin? Wir haben da so ein bisschen ziemliches Karies, aber das kriegen wir hin.
Ich muss mir ehrlich gesagt, ich mache mir sehr viel Sorgen, weil man das sieht, was heute schon normal ist, dass es vor 3-4 Jahren undenkbar war, dass wir jetzt Betonsperren überall haben, dass wir schauen bei Volksfesten, wie kriegt man LKW-Sperren hin, dass wir vor dem Weihnachtsmarkt, vor dem Kinderkarussell, in Bielefeld auch, in Berlin habe ich es auch gesehen, Polizisten haben mit Maschinengewehren und schussrichtigen Westen, das war vor 4-5 Jahren nicht der Fall. Und da sieht man mal in diesem Rückblick, in was für einer kurzen Zeit, wie viel doch passiert, dass sich zum Negativen geändert hat. Und wenn man sich dann mal in den Vergleich vielleicht in den Vororten von Berlin oder London, in Paris oder in London anguckt oder auch jetzt die ersten schwedischen Städte, dann sieht man halt, wo die Entwicklung hingeht. Und das sieht halt nicht gut aus.
Wenn Sie von Schweden sprechen, sprechen Sie auch von Malmö.
Von Malmö, ne, was ja Sicherheitsexperten jetzt als schwedisches Chicago schon bezeichnen, mit Schießereien, Handgranatenanschläge. Hatten vorher auch schon Probleme gehabt, aber natürlich auch durch die Einwanderungswelle jetzt nochmal exorbitant. Wir haben da Angriffe auf Polizeibeamte auch, hunderte Polizeibeamte, die gekündigt haben in Schweden, die sich dem nicht mehr aussetzen wollen. Und das ist, glaube ich, auch eine Parallele, die wir auch sehen, dass wir immer weniger Polizisten kriegen werden, auch in Deutschland. Die große Pensionierungswelle der geburtenstarken Jahrgänge steht an. Das sind 40.000 Polizisten, die dann ersetzt werden müssen. Plus die 15.000, die ja die Politik mehr versprochen hat. Und niemand, der sich damit beschäftigt, sieht, wie das erreicht werden soll.
Mhm. Würden Sie sagen, dass es in der Polizei inzwischen gang und gäbe ist, dass man mit einer Respektlosigkeit gegenüber Beamten auftritt, die ihren Dienst tun?
Das ist ja überall zu sehen. Ne? Also es gibt ja gefühlt jeden Tag irgendwie in den sozialen Medien irgendwelchen Handyvideos, die das belegen, dass sie angepöbelt werden, bespuckt, angegriffen werden und dass da gleich so eine Rudelbildung ist. Und dass das halt natürlich auch immer dann in solchen Gegenden passiert, wo auch Clan-Strukturen sind, die das dann ganz offen auch machen, um halt ihr Territorium zu markieren und sagen, der Staat hat ja nichts mehr zu sagen.
Also ich kenne das aus Berlin, Kreuzberg, Neukölln, aber auch Mitte. Ich bin selbst ab und zu auch mal als Motorradfahrer oder Rollerfahrer angehalten worden. Da kam gleich eine Wanne, wie wir das hier sagen. Da stiegen gleich 20 Leute aus, wo ich dachte, ist das die GSG 9? Ich bin in der 30er-Zone 42 gefahren. Deswegen, aber ich sehe es auch woanders, dass dann eben alle den Adler machen, wie wir schön sagen. Also es ist mir schon aufgefallen, dass da heute mit wesentlich mehr Personal in etwas hineingegangen wird, was erstmal harmlos wirkt. Ist es unberechenbarer geworden auf der Straße, wenn man jemanden anhält?
Es ist so, ja. Und früher hat man einen Streifenwagen gehabt mit zwei Personen drauf, mit zwei Polizisten drauf. Die halten heute niemanden mehr an. Ne? Deswegen sind auch überall in Berlin Einsatzhundertschaften unterwegs, die dann in einer Gruppe von 10 Mann irgendwie Streife fahren und sofort unterstützen können, weil sonst stehen die auf verlorenen Posten. Mhm.
Herr Schubert, das Fazit dieses Buches, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, das Fazit ist, dass sich die Sicherheitslage in Deutschland seit dem 4. September 2015 dahingehend geändert hat, dass die innere Sicherheit sehr gefährdet ist. Wir haben es mit diesen Flüchtlingsströmen, sind ja mehr als 1,5 Millionen Zuzug, da haben wir es mit Leuten zu tun, die natürlich das Recht haben, aufgrund auf Flucht hier Unterschlupf zu bekommen, aber sehr viele sind vorher schon kriminell gewesen, sind auch hier nach wie vor kriminell. Und diese Wir schaffen das Politik hat zu No-Go-Areas geführt in Deutschland und man darf das nicht äußern. Ich lese im Buch, die Polizei ist überfordert, die Politik handelt ferngesteuert, die würde gerne etwas anders tun, macht es aber nicht, die Medien verschleiern das Ganze und das alles geschieht, und das finde ich wirklich wesentlich, das alles geschieht mit Vorsatz und der Staat bereitet sich auf bürgerkriegsähnliche Zustände vor, Stichwort Schnöggersdorf heißt dieser Ort ja, glaube ich.
Das finde ich ja auch immer entlarvend, also wie der Staat sich nach außen gibt, das ist alles in Ordnung. Also wer sich ein bisschen mit den Kriminalstatistiken auseinandersetzt, die dann veröffentlicht wurden, die sind vorn und hinten justiert, die wurden in den letzten Jahren hundertfach die Merkmale geändert, wie diese Statistik auszusehen hat. Niemand bei der Polizei weiß noch, wie die überhaupt funktionieren, wie die zusammengestellt werden. Und es ist natürlich wissentlich, vorsätzlich so gemacht von den politischen Verantwortlichen oben drüber. Und trotzdem wird dann halt das dann benutzt, um halt eine Sicherheit und zu suggestieren der Bevölkerung, es ist alles in Ordnung. Aber im Hintergrund ist dann sowas wie in Schnuggersburg, in dieser Kampfstadt, die ja für 1 Milliarde Euro gebaut worden ist.
Bei Magdeburg?
Bei Magdeburg. Eine der modernsten Kampfstätten, die es auf der Welt gibt. Also ich glaube nur Amerika und die Vereinigten Arabischen Emirate leisten sich etwas Ähnliches in dieser Größenordnung. Mhm.
Das sind 6 Quadratkilometer, eine richtige Stadt. Sie müssen mal beschreiben.
Eine richtige Stadt mit, ich glaube, 500 Gebäuden, mit einer Apotheke, mit einem kleinen Elendsviertel, irgendwelche Schiffscontainer übereinander gestellt. Aber sonst ist es eine deutsche Stadt irgendwie mit einem kleinen Markt, mit einem Stadtkern, mit einer Schule, mit einem Supermarkt. Da ist eine kleine Brücke da, es ist ein kleiner Fluss.
Und U-Bahn-Schächte.
U-Bahn-Schächte, das volle Programm. Und es ist halt alles auf dem neuesten Stand. Das heißt, es wird ja nicht mehr geschossen, sondern alles mit Laserwaffen wird dort aufgezeichnet von hunderten Kameras. Jeder Treffer wird so simuliert und ausgewertet. Und ganz explizit nutzt die Bundeswehr das auch zur Vorbereitung, zur Aufstandsniederschlagung und auch für Einsätze im Inneren.
Mhm. Also das, was man aus irgendwelchen Actionfilmen kennt, der Häuserkampf, die Klapperschlange.
Der Häuserkampf und das, was die Bundesregierung ja immer bestreitet. Ne? Und man wundert sich natürlich, auf der anderen Seite soll alles in Ordnung sein. Die Kriminalität geht ja zurück, hat ja erst der Horst Seehofer letztens groß verkündet. Und auf der anderen Seite wird dann da massiv in Militär investiert. Und das passt halt einfach nicht zusammen. Und wenn man dann halt auch sieht, dass es auch in den Sicherheitskräften so eine Amerikanisierung stattfindet, das heißt, Militär und Polizei arbeiten immer enger zusammen, die werden auch zusammen eine Übung machen, dann passt das halt, das, was die Politik vorne in die Kameras sagt, mit dem Handeln hintenrum passt das überhaupt nicht zusammen.
Wenn Sie gerade davon gesprochen haben, dass die Kriminalität zurückgeht, ich habe in diesem Buch Zahlen gefunden, wo ich sagen muss, okay, wenn die so richtig sind, und man kann ja jede Statistik anders auslesen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie als Polizist sie so auslesen, dass es...
Die Zahlen sind auch mit Quellen hinterlegt, also mit Links, man kann sich dann darauf beziehen. Also es geht wahrscheinlich auch um diese Zahl von 855.000 Straftaten durch Flüchtlinge.
Ja.
Das sind Zahlen vom BKA, die werden also, früher wurden die quartalsweise veröffentlicht, jetzt halbjährlich oder nur noch jährlich, und das sind im Schnitt 270.000, 280.000 Straftaten im Jahr, die der Staat also zugibt, dass die durch Flüchtlinge begangen worden sind. Mhm. Und alle ausländerrechtlichen Verstöße, Passverstöße sind da schon rausgenommen worden sind. Und das sind auch nur die Straftaten, die aufgeklärt worden sind, die zugeordnet worden sind, wo der Täter identifiziert worden kann. Und das ist schon eine Hammerzahl, finde ich. 855.000 Straftaten, die zusätzlich zur Kriminalität, die wir in Deutschland ja auch immer gehabt haben, natürlich gekommen sind. Und trotzdem wird darüber nicht berichtet.
Ich lese, das BKA vertuscht 600.000 Straftaten, indem es die Statistik frisiert. Wie geschieht das? Und ist das nicht auch eine kriminelle Handlung?
Das ist ja schon, was ich gesagt habe, dass es sehr schwer nachzuvollziehen ist, wie diese Statistiken aufgebaut ist. Und das ist natürlich auch so bewusst so. Ich habe also schon, beim BKA habe ich, glaube ich, keine Freunde mehr, bei der Pressestelle auch. Also ich habe da irgendwie nicht zwei Jahre irgendwie hin und her geschrieben mit denen. Es ging daher, dass es gibt dann Charistika, wie die aufgebaut worden sind. Und anerkannte Asylbewerber sind darin nicht mehr aufgeführt. Das heißt, Flüchtlinge, ja, anerkannte Asylbewerber nicht mehr, dann verschiedene Status auch. Völlig willkürlich gewählt und natürlich, wenn man natürlich die so groß in den Massenmedien verbreitet als Statistik für Zuwanderung, gehören die natürlich auch da rein. Und ich hatte mir dann also einen längeren Schreibwechsel mit den Pressestellen dort geleistet und den dann auch zum Teil veröffentlicht im Buch, dass man mal sieht, es gibt dafür auch keine Erklärung seitens des BKA, nur eine Eingestehung praktisch dieser Manipulation, weil jetzt in der neuesten Statistik ist das, was ich also da moniert habe, zurückgenommen worden sind und jetzt sind auch anerkannte Asylbewerber mit aufgeführt. Also was vorher, vor der Bundestagswahl, absichtlich, so meine Meinung, unterlassen worden ist.
Das heißt, vor der Bundestagswahl versucht man den Ball flach zu halten.
Die Kriminalität klein zu rechnen und gerade dann noch im Bereich Flüchtlinge und Kriminalität explizit vor der Bundestagswahl klein zu rechnen und danach ist es dann erstmal egal.
Ich habe auch gelesen, 1200 Terrorverfahren, die 2017, glaube ich, gar nicht bearbeitet wurden.
Nee, also das ist so, das sind dann wirklich die Ermittlungsverfahren vom Generalbundesanwalt, der ein politischer Beamter ist, der direkt dem Bundesjustizminister unterstellt ist. Und wir hatten 2013 70 Terrorverfahren und 2017 1200 Terrorverfahren. Also dann sieht man auch die Zusammensetzung des Flüchtlingsstroms, dass wenn man sich nämlich diese einzelnen Fälle anguckt, also wenn man sich mal wirklich den Tag versauen will, dann kann man auf die Presseseite gehen vom Generalbundesanwalt. Da sind die alle aufgeführt in den Pressemitteilungen. Da kann man sich die mal durchklacken. Also es ist von afghanischen Taliban, von Insa al-Sharia, von der somalischen Miliz, Islamischer Staat, Taliban.
Al-Nusra-Front, was alles?
Alles, das komplette Programm, alles Terrorverfahren in Deutschland, also die hier sind. Und das ist natürlich nicht mehr zu bewältigen für den Generalbundesanwalt. Jetzt hätte man gedacht, die Behörde besteht ja so aus rund 200 Juristen, dass die vielleicht 100 Juristen zusätzlich bekommen. Aber der Generalbundesanwalt hat einfach 550 dieser Terrorverfahren eingestellt. Und jetzt würde man denken, eingestellt wegen erwiesener Unschuld. Von der erwiesenen Unschuld sind 18 Verfahren eingestellt worden. Die anderen 535 einfach mit der Begründung, mit der hanebüchenen Begründung, sie hätten nur einen Auslandsbezug. Also das heißt, wenn afghanische Taliban hier Gelder sammeln und sich organisieren in Berlin, dann würden die Sicherheitsinteressen Deutschland nicht tangiert werden und deswegen hätte man die einfach eingestellt.
Wie passt es dazu, dass die Sicherheit Deutschlands am Hindukusch parallel verteidigt?
Das ja, kann sie mir das erklären. Also das finde ich ja auch gerade. Also man schickt seit 18 Jahren deutsche Soldaten in den Krieg, in den Hindukusch. 55 sind da schon gestorben. Die Kosten sollen ja mittlerweile die 50 Milliarden Grenze auch übertragen haben für diesen Kriegseinsatz. Nichts anderes ist das ja da. Und wenn also die Taliban noch nicht mehr in Afghanistan, sondern in Deutschland sind, die da bekämpft werden als Terroristen, die dann hier Gelder sammeln oder was auch immer veranstalten, auf jeden Fall so, dass sie ins Visier vom Generalbundesanwalt kommen, dann wird es nicht mehr verfolgt. Da sieht man, dass dieser Staat wirklich dann auch die Kontrolle in diesem Bereich verloren hat.
Wenn Sie von diesen Behörden sprechen, die das nicht tun, was sie tun müssten, dann ist ja in Ihrem Buch auch zu lesen, dass das ja wohl von wem auch immer angewiesen wird. Das ist ja nicht die Idee der Behörden und der Behördenleiter, seinen Beruf nicht zu machen.
Das ist ja, also die Behördenleiter, genau wie der Generalbundesanwalt, sind ja keine Polizisten oder Juristen, also sind Juristen schon, aber es sind in erster Linie natürlich Politiker. Der Generalbundesanwalt ist ein politischer Beamter, das heißt, er kann von einem Tag auf den anderen entlassen werden vom Bundesjustizminister. Wenn man an diese Kampagne, sage ich schon, an die faire Range denkt, Netzpolitik.org, die haben damals irgendwie so ein geheimes Papier vom Verfassungsschutz über Cyberkriminalität veröffentlicht. Der Range hat damals ein Verfahren eingeleitet wegen Geheimnisverrat. Die linken Medien waren in Aufruhr, haben gesagt, das ist ja ein ganz heroischer Akt gewesen, das zu veröffentlichen. Wie kann man jetzt ermitteln dagegen? Und der Justizminister hieß damals noch Heiko Maas. Der ist seinem Untergebenen dann in den Rücken gefallen, hat ihm gesagt, er hat das Verfahren einzustellen, so durch die Blume. Hat er sich nicht dran gehalten und einen Tag später wurde er dann ja öffentlich entlassen.
Wenn Sie sich anschauen, was sich in Deutschland an Gemisch zusammenbraut, würden Sie mir recht geben, wenn ich sage, wir gehen ganz stark in französische Verhältnisse hinein, wo immer mehr mit per Dekret regiert wird, wo man paramilitärische Polizei inzwischen hat, wo man vielleicht dann auch in Deutschland übermorgen vielleicht die Bundeswehr im Innern einsetzt bezüglich der Terrorbekämpfung und wir so eine große Demokratiepause haben. Ist das die Tendenz, wohin es geht?
Ja, also auf jeden Fall immer mehr Polizei, immer aufgerüsteter, weil natürlich, ich meine, wenn man die Grenzen nicht kontrolliert, niemand redet davon, jetzt eine Mauer zu bauen oder irgendwie sich komplett abzuschotzen, aber es gibt ja noch was dazwischen. Also es wird ja in der Öffentlichkeit so getan, es gibt nur wieder einen Schutzwall oder die Tore weit auf, aber ich meine, früher gab es das ja auch vor dem Schengen-Raum, dass man einfach mal an der Grenze stand. Und wenn die Mutti durchgefahren ist, wurde sie durchgewunken. Und wenn da vier junge Männer irgendwie unterwegs sind, dann hat man mal kurz einmal geguckt, was die so im Schilde führen. Und das hätte ja auch schon viel ausgemacht, wenn man eine normale Grenzkontrolle wieder eingeführt hat. Und natürlich ist das, was in Frankreich passiert ist, die No-Go-Areas gab es ja schon vor 20 Jahren, ging das da los. Das heißt, die französischen Verhältnisse, die werden wir hier auch kriegen. Ja.
Mhm. Warum kommt man nicht dazu, dass man einfach mal eine Volksbefragung einführt und sagt, wie steht ihr eigentlich zu dieser Massenmigration, die ja stattfindet? Warum macht man das nicht?
Ja, weil man sich ja wahrscheinlich denken kann. Ne? Also man sieht ja auch...
Was kann man sich denn denken?
Ja, ich glaube nicht, dass eine Mehrheit dafür wäre, die Grenzen weiter aufzuhalten und immer weiter Bilder in den Nahen Osten zu senden, so wie durch die Selfies von Frau Merkel, die immer noch so einen Pull-Faktor erzeugen, dass noch immer mehr kommen, die auch wirklich nicht, also keine richtigen Flüchtlinge sind. Dass wenn man sich mal die Entscheidung vom BAMF auch anguckt, das sind ja die Anerkennungsquoten nach dem Grundgesetz, die sind ja im 1 bis 3 Prozent.
Bereich derjenigen, die das Recht auf Asyl haben.
Nach dem Grundgesetz, ja. Darüber spricht ja niemand mehr. Das heißt, alle, die kommen, werden als Flüchtlinge bezeichnet, anstatt da auch einfach mal auch allein schon wegen den richtigen Flüchtlingen zu unterscheiden. Und also direkte Demokratie ist ja sowieso nicht so die Sache hier der Berliner Politik.
Aber wenn ich habe Sie bewusst gefragt, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Menschen das so sehen, wie Sie glauben, dass sie das sehen. Wir hatten ja in Berlin diese große Demonstration, 240.000 Menschen haben sich dafür eingesetzt, dass wir unteilbar sind. Da waren noch viele Plakate und das, was ich da gelesen habe, war auch in Ordnung, dass wir solidarisch sein sollten und so weiter. Glauben Sie denn, dass diese Menschen, denen ich jetzt nicht unterstelle, dass sie in irgendeiner Weise bösartig seien oder so, aber oder hartherzig, glauben Sie denn, dass die sich auch über die entsprechenden Medien informieren, dass sie den Ernst der Lage sehen?
Nein, das glaube ich nicht.
Also
ich glaube, dass sie das verdrängen, oder
wissen sie es nicht oder sehen sie also nur die positiven Seiten?
Ich glaube, da kommt mehreres zusammen. Was wir jetzt in Deutschland ja auch sehen, ist ja diese Polarisierung der Gesellschaft, wie man in Amerika jetzt par excellence sieht mit Trump. Da gibt es ja nur für oder gegen. Man hasst ihn oder man liebt ihn. Und in Deutschland ist jetzt ja auch so eine Polarisierung passiert und es wächst ja auch immer weiter. Man sieht das ja auch an den Reichweiten von Alternativen, von freien Medien, die immer größer gehen, während die alten, etablierten wie Spiegel oder Süddeutsche nach unten gehen. Und ich glaube schon, dass sich da zwei große Blöcke gegenüberstehen. Und wenn es so eine Volksbefragung geben würde, dann wäre das wahrscheinlich auch 50-50, je nachdem, wie gerade so die Lage ist und die Nachrichtenlage der letzten Tage. Und dass es dann doch schon diese Blöcke gibt, auch jetzt hier in unserer Gesellschaft, die sich immer feindlicher gegenüberstellen. Ja. Mhm.
Zu was führt denn das in der Gesellschaft?
Ja, man sieht das ja. Ne? Also es ist eine Diskussion, eine offene Debatte ist kaum mehr möglich. Ne? Auch, dass man ganz normal über Kriminalität spricht oder mal über Anis Amri, wo wir vielleicht später noch drüber kommen, dass ein islamistischer Terroranschlag nun mal auch was mit dem Islam zu tun hat, dass man das nicht von vornherein einfach so wegfegen kann. Und das ist natürlich nicht gut für eine Gesellschaft, wenn man nicht mehr offen miteinander sprechen kann.
Mhm. Haben Sie eigentlich Probleme mit der Religion Islam?
Nein, also ich habe damit keine Probleme, solange natürlich nicht die so totalitär ausgelebt wird, dass sie dazu rechtfertigt wird, Terroranschläge zu begehen. Und das ist natürlich allein unter Sicherheitsaspekten irgendwie nicht zu dulden. Mhm. Deswegen ist für mich auch unverständlich, warum man dagegen auch nicht vorgeht. Es gibt ja hunderte radikale Moscheen, die in Verfassungsschutzberichten steht, warum man die nicht auch rechtzeitig schließt, damit die normalen Muslime sich auch ungestört treffen können und nicht unter diesen Generalverdacht fällt. Aber das passiert ja so gut wie gar nicht.
Mhm. Aber ich denke dass die Kirchen hier in Deutschland relativ machen können, was sie wollen, wenn man sich daran erinnert. Also den chronischen Dauermissbrauch in der katholischen Kirche, da passiert ja auch relativ wenig. Da gibt es einen Spiegeltitel und dann geht man zur Tagesordnung über. Also das stelle ich ja generell fest, wenn es um Kirchen geht, da hinter diesen Mauern, da kann man relativ ungestört Hassprediger sein oder Kindesmissbrauch betreiben. Da geht die Gesellschaft so mit um. Sind wir hier in jeder Richtung auch mit Doppelstandards unterwegs? Müsste man nicht sagen, hör zu, was auch eine Kirche, der Islam, aber auch die katholische Kirche, muss, wenn sie in irgendeiner Weise das Grundgesetz bricht, muss geahndet werden?
Ja, das dürfte eigentlich gar keine Frage sein, finde ich. Ich meine, wenn nicht das Grundgesetz der Maßstab für alles, was dann? Mhm. Und dass man natürlich dann aus dieser Heuchelei oder aus dem politischen Korrektnis, dass man das nicht macht, das führt natürlich auch zum Unfrieden in der Bevölkerung, weil die das natürlich dann auch sehen. Wenn die sehen, da dürfen keine Frauen rein und die Männer laufen mit Salafistenbarten rum und es passiert nichts. Und später heißt es, der ist nach Syrien ausgereist und hat hier einen Terroranschlag gemacht oder wurde hier festgenommen wegen Anschlagsvorbereitungen auf dem Berlin-Halbmarathon. Da ist ja irgendwie was in Bewegung und es wird halt zu wenig getan. Mhm.
Was ich in Ihrem Buch nicht gefunden habe, und zwar kein einziges Mal das Wort, was mich ein bisschen gewundert hat, ist das Wort Tiefenstaat. Also Sie beschreiben ja, dass die hier zu uns kommen, und das beschreiben Sie wirklich explizit an vielen Beispielen, dass die aus den klassischen Ländern kommen, die man in den letzten Jahren immer wieder gehört hat. Da haben wir Afghanistan, da haben wir Libyen, da haben wir Syrien, da haben wir den Irak. Das sind ja alles Länder, die vorher durch, ich sage nicht christliche NATO, ich sage durch die NATO besucht wurden und kaputt gemacht wurden. Warum kommt das bei Ihnen so wenig vor, dass das ja auch, das ist, was wir hier jetzt als Flüchtlingswelle haben, das ist ja eine Reaktion, das ist keine Aktion.
Das ist natürlich, weil es das Buch der Fokus auf die innere Sicherheit in Deutschland liest, mhm. Das ist natürlich schon mehr geostrategisch, wäre wahrscheinlich ein ganz eigenes Buchthema. Mhm.
Aber würden Sie mir recht geben, dass das was miteinander zu tun hat?
Ja, natürlich. Also wenn ich natürlich die Länder bombardiere und dort, man braucht sich nur Libyen angucken, man kann ja über Gaddafi halten, was man will. Das war vorher ein funktionierender Staat und ohne Probleme hat er von den Franzosen Engländer Waffen mit Milliarden kaufen können, von den Amerikanern auch. Und dann fällt in Ungnade und wird dann aus Amt und Leben gebombt. Und das ist natürlich jetzt total instabil. Der Islamische Staat hat sich dort festgenistet. Es gibt mehrere Milizen untereinander. Und es ist ein zerstörter Staat,
natürlich. Mhm. Auch Afghanistan ist nach wie vielen Jahren Democracy nicht auf dem Weg zur Besserung?
Ich meine, Tut mir leid. Die Sicherheitslage ist ja schlimmer als 2001 ist das ja passiert, ja. Mhm. Also da braucht man sich ja gar nicht angucken. Also da war ja noch vor ein oder zwei Jahren der schwere Bombenanschlag, versuchte Bombenanschlag auf die deutsche Botschaft mit 1000 Kilogramm in einem Tanklastzug versteckt, worüber auch gar nicht gesprochen wird, dass es ein direkter Anschlag auf Deutschland gewesen ist, auf eine Repräsentation von Deutschland. Das wurde ja dann auch erst nur so als normaler Terror bezeichnet.
Weil Afghanistan, glaube ich, jetzt auch schon als ein sicheres Land gilt, wo man hin zurückgehen kann.
Ja gut, Afghanistan ist natürlich groß. Ne? Ja, ja. Also das ist immer, also ich finde, wer sein Gastrecht hier mehrfach missbraucht hat und bis jemand wirklich aus Kriminalitätsgründen abgeschoben wird, da muss schon wirklich viel passieren. Und Afghanistan ist sicherlich in der Beziehung kein sicheres Land, aber natürlich gibt es auch in Kabul bestimmt auch Straßencafés, wo man auch sitzen kann und einen Tee trinken kann.
Mhm. In Ihrem Buch geht es, wie gesagt, um die innere Sicherheit. Ich versuche hier einmal den ganz etwas größeren Rahmen zu bekommen, weil eine reine Ausschnittvergrößerung uns nicht weiterbringt. Also dieses Buch zu lesen kann ich nur empfehlen, aber man sollte die anderen Bücher eben auch lesen, die mit Außenpolitik zu tun haben. Und dann ergibt sich ein Gesamtbild. Würden Sie mir zustimmen, dass solange die NATO weit außerhalb des NATO-Gebietes Angriffskriege, und zwar illegale Angriffskriege, fördert, dass man sich nicht darüber wundern muss, dass man in Deutschland mit Flüchtlingswellen zu tun hat, dass A mit B zu tun hat. Und wenn wir damit nicht aufhören, wird es auch so weitergehen.
Ja, natürlich. Also ich kann mich an ein Interview mit Willy Wimmer erinnern, der dann erzählt hat, dass er also in seiner Zeit beim Verteidigungsministerium damit beschäftigt war, Krieg zu planen, auch im Namen der NATO, und diese Flüchtlingsbewegung, diese Kriege auslösen, von vornherein durchgeplant und mitgeplant wurden, schon allein, weil sie die Logistik stören, das heißt, wo kann ich meine Öltanklaster durchschicken, wo kriege ich die Munitionswege her, welche Straßen sind dann verstopft. Also natürlich wird das einkalkuliert bei solchen Kriegen.
Also das ist ja letztendlich menschenverachtend.
Es ist menschenverachtend, ja.
Mhm. Lassen Sie uns zum Tiefenstaat kommen. Also das, was Sie hier erleben und was ich hier auch lese, ist ja klassisch das, was ich in Büchern von Huntington schon gelesen habe, Clash of Civilizations, dass sich plötzlich Religionsgruppen, die zwei größten Weltreligionen der Welt, in einem Land gegeneinander aufstellen oder im anderen den Feind sehen. Wozu man sagen muss, die meisten Christen, die ich kenne, leben so, dass sie eben Weihnachten und die klassischen Feiertage haben. So kenne ich auch die meisten Muslime, die leben das. Es sind Extremisten, die ganze Religionsgruppen und ganze Gruppen dahingehend belasten, und das höre ich auch von vielen Menschen mit Migrationshintergrund, dass man auf Iraner, Araber, Türken, Afghanen, die hier leben, seit 20, 30 Jahren ihren Job machen, zeigt, ihr seid so. Ich höre von denen auch, dass sie sich von der deutschen Justiz, von der deutschen Polizei ein härteres Durchgreifen wünschen. Weil sie sind genau, das finden sie genau gut an Deutschland, dass es eigentlich eine Justiz gibt. Sehen Sie den Tiefenstaat auch in Deutschland aktiv? dass der Tiefenstaat hier Strippen zieht? Da sind wir bei Anis Amri. Macht der hier was oder bilde ich mir das ein?
Also ich finde, in Tiefenstadt hat man ja immer, oben im Bücherregal steht ja Bob Woodward, die Geheimkriege der CIA, ja. Das steht bei mir auch. Ne? Das hat man immer mit so einem Deep State auch irgendwie in Verbindung gebracht, mit so Putsch in Nicaragua, in Lateinamerika. Aber wenn man sich jetzt zu der Geschichte zu Amri kommt und wie dann auch das Bundesamt für Verfassungsschutz da gehandelt hat, wie dann da gegen geltende Gesetze verstoßen worden ist, also das ist meine Meinung auf jeden Fall, dann ist natürlich schon irgendwie, wenn man so will, dieser Deep State da erkennbar. Aber natürlich hat er in Deutschland irgendwie, sieht sehr für einen Bürokraten verwaltet aus, wenn ich da an Herr Maaßen denke, der ja beim Amri mit sehr vielen Vertuschungen und Falschaussagen auch aufgefallen ist. Mhm. Und, aber diese Geschichte Amri ist sicherlich irgendwie, das kann man sicherlich als tiefen Staat bezeichnen, ja.
Herr Amri ist ja in Italien unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen. Jedenfalls steht das so in der Zeitung. Bei einer Routinekontrolle steht das ja immer drin. Aber der Mann war ja überhaupt kein unbeschriebenes Blatt. Also bevor er auf dem Weihnachtsmarkt tätig sein konnte, wo übrigens kein Bildmaterial existiert, ist er der Justiz schon mehrfach aufgefallen. In Ihrem Buch gibt es ganz hinten eben auch ein spezielles Kapitel dazu. Können Sie mal den Stand der Ermittlung, der so in der Tagespresse nicht erschienen ist, können Sie den mal zusammenfassen?
Ich wollte noch mal sagen, also so ungewöhnlich fand ich seinen Tod jetzt nicht. Also er war ein zwölffacher Mörder auf der Flucht mit einer scharfen Waffe bewaffnet, hat die vorher schon eingesetzt, als er den polnischen LKW-Fahrer erschossen hat, ist nachts um 3 Uhr dann in Mailand am Hauptbahnhof von 2 Polizisten, die da natürlich kontrolliert worden. Amri hat sofort seine Waffe gezogen, geschossen, hat einen verletzt, beide haben ihre Waffen geschossen, zurückgezogen. Also wenn man so will, ein normaler Polizeieinsatz, wenn auf Polizisten geschossen wird, schießen die auch zurück.
Mhm. Gut, wenn man das so sieht, und auf der anderen Seite war der Mann ja dem italienischen Geheimdienst lange bekannt.
Ja, aber das wissen natürlich nicht die 2 Streifenpolizisten vor Ort. Ja. Also der Amri ist ja schon in Tunesien und in Libyen als IS-Anhänger bekannt gewesen. Er hat ganz offen auf Facebook also der Islamische Staat hat auch Facebook-Seiten, die kann man da auch liken, man kann da kommentieren, da wird dann Propaganda drüber verbreitet. Er ist da mit einer...
Warum läuft das eigentlich nicht unter Hate Speech?
Tja, gute Frage. Müssen wir mal Heiko Maas mal anrufen. Ne?
Weil Sie das gerade so erwähnen, der Islamische Staat hat bei Facebook ein paar Seiten.
Ja. Gut. Also ich glaube auch, dass ich gehört habe, dass auch Klagen gegen Facebook vorbereitet werden, auch im Bereich Anis Amri auch, weil halt auch viel über Facebook gelaufen ist und Facebook nicht eingeschritten ist, obwohl es offensichtlich war, was es da ging. Mhm. In Amerika, aber das ist eine andere Geschichte. Und also er war bekannt, er ist auch mit einer Reisegruppe, die aus mehreren späteren bekannten IS-Terroristen durchsetzt war, über Lampedusa, Italien, nach Italien gekommen, hat dann da auch Straftaten begangen, ist dann da ins Gefängnis gekommen, ist dann mit islamistischen Drohungen aufgefallen, hat zum christlichen Häftling gesagt, ich schlage dir den Kopf ab, ist dort bereits ins Visier der italienischen Geheimdienste gekommen. Es gibt also Aktenlage, ich habe auch für das Buch, auch, ich habe also einige geheime Akten aus verschiedenen Behörden auch einsehen können, zusätzlich zu den Terrorermittlern, die mit mir gesprochen haben. Und also es ist ganz klar rauszusehen, es gibt auch verschiedene Berichte über den italienischen Geheimdienst, der Amri damals schon als IS-Sympathisant, als Unterstützer bezeichnet haben, die ihn auch extra aus der Abschiebehaft, Amri wurde in Italien aus der Abschiebehaft ja entlassen, mit dem Ziel, seinen Weg durch die Islamistenszene in Norditalien weiterhin zu verfolgen. Mhm. Das steht in so den Akten auch drin. Es ist auch zum Teil veröffentlicht worden.
Er war ein Lockvogel. Mhm. Der Metadaten einsammeln soll. Also mit wem er Kontakt hat und wie er sich austauscht. Seine Handydaten wurden ausgelesen. 12.000 Einzeleinträge.
Also es gibt von der CIA, die CIA hatte zum Beispiel auch eine Risikokapitalfirma in Silicon Valley. Nennt sich Incutel, ne? Kann jeder auch mal googeln, die haben eine eigene Homepage, die sind auch bei steht dann auch drin, wo die auch ihr Geld eingesetzt haben, bei Facebook sind sie mit drin, bei Google sind die mit drin, haben auch eine Sicherheitsfirma gegründet, Palantir, ne? Der Palantir, einer der Vorsitzenden, ist jetzt zum Axel Springer Verlag auch in den Vorstand aufgerückt und Palantir hat auf jeden Fall eine Überwachungssoftware gegründet, programmiert, nennt sich Gotham, nach der Stadt von Batman, die zuerst im Irak und Afghanistan eingesetzt worden ist, zur Aufstandsniederschlagung. Jetzt in Los Angeles, jedes Gangmitglied verfügt jetzt über einen eigenen Sicherheitsscore aufgrund von Gotham. Betty Matter wurde irgendwie überprüft durch Gotham. Die haben Terabytes in wenigen Stunden durchforstet. Und er erstellt automatisch Diagramme. Das heißt, Anis Amri hat Geld überwiesen an den, Anis Amri ist Kontakt mit dem. Selbst Sexualkontakte werden dort beschriftet. Irgendwie trifft sich mit dem in einem Hotel, ist verheiratet mit der und so. Mhm. Also allumfassend. Man kann das mit Bankkonto machen.
Also der feuchte Traum der Staatssicherheit.
Alles. Ne? Und dazu werden, und das ist halt auch das sehr Heikle bei dieser Software, es werden dann Daten von Polizeibehörden genommen, von Geheimdiensten, von Militärdiensten, öffentliche von, so vermutet man, von Facebook und Google. Ne? Daher wahrscheinlich auch die Investments in diesem Bereich. Und natürlich wurde Anis Amri auch damit überwacht. Das heißt, man kannte jeder seiner Schritte, jeder, mit wem er sich einmal getroffen hat, Bewegungsprofile durch Berlin. Man ist ja auch in den Akten nachzusehen, dass er schon ein Jahr vorher irgendwie Alexanderplatz ausgekundschaftet hat. Auf seinem Smartphone wurden Fotos gefunden vom Smartphone, vom Alexanderplatz, vom Berliner Dom, vom Breitscheidplatz.
Und er hat hier professionell Drogen verkauft.
Das ist ja noch zusätzlich. Und er hat dann nicht den Platz fotografiert, also die Sehenswürdigkeiten, sondern die Einfahrten, die Zufahrten. Er hat die Tiefe des Raumes fotografiert. Also er hat das schon ganz gezielt ausgekundschaftet. Und das ist alles in den Akten drin gewesen. Die direkte Kommunikation mit dem IS in Libyen, dass er sich angeboten hat als Selbstmordattentäter. Und trotzdem wurde er halt nicht festgenommen.
Warum wurde er nicht festgenommen? Warum hat man ihn gewähren lassen? Warum hat man vor allem die deutsche Justiz und Polizisten da behindert beim Zugriff?
Also die Amerikaner führen ja Krieg gegen den IS in Libyen, der sehr stark war und der auch sich sehr ausgebreitet hat. Es gibt Aufnahmen vom Pentagon, die veröffentlicht worden sind, die diese libyschen Camps auch fotografiert haben mit Drohnen und Satelliten, also das volle Programm überwacht. Und es ging darum dann halt zu sehen, wie so ein Anschlag vorbereitet wird in Westeuropa, in Deutschland, mit Steuerung, direkte Steuerung vom IS. Und das geschah dann über diesen Telegram-Chat, der eigentlich im Islamistenbereich und auch in der organisierten Kriminalität sehr weit verbreitet ist, der als nicht knackbar bis jetzt galt. Und Amri wurde dann in Berlin bei einer vorgetäuschten Polizeikontrolle, bei einer Festnahme, als er aus NRW von Berlin gekommen ist, wurde er festgenommen. Später wurde dies als Panne, also jegliche Vertuschungsaktion wird als Panne bei Amri erklärt, wurde dann mit einer sehr technisch aufwendigen Aktion seine SIM-Karte gespiegelt. Das hatte zur Folge, dass dann auch dieser geheime Chat mitgelesen werden konnte. Und das BKA hat 7700 Telefonate von Anis Amri gespeichert, 12.000 Datensätze und
er war quasi eine Laborratte im freien Raum.
Ja, und vor allen Dingen war komplett überwacht alles und öffentlich wurde er immer noch als Einzeltäter bezeichnet, bis heute ja als Kleinkrimineller, der Drogen verkauft und mal geguckt hat und aus diesem Grund gar kein IS-Terrorist gewesen ist, so ja die öffentliche Darstellung der Bundesregierung. Und in Wirklichkeit haben die halt diese Daten abgesaugt von verschiedenen IS-Zellen, also es gab in Deutschland mehrere IS-Zellen, die daran beteiligt waren. Abu Wallah ist einer davon, der später festgenommen worden ist. Anis Amri wurde auch in diesem Komplex nicht festgenommen, obwohl er zu dieser ganz gefährlichen Zelle gehört hat. Und halt auch diese libysche Steuerung aus Italien ist er ja gekommen mit falschen Papieren. Es gab ja nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz wurden zwei IS-Zellen in Italien festgenommen, die Kontakt mit Anis Amri hatten. Mhm. Einer hat ihnen die Papiere ausgegeben.
Amri hat ja diverse Identitäten.
14 Identitäten, die alle bekannt sind, ne, wo er hätte auch längst nur allein deswegen festgenommen werden können. Nicht mal bei 14 Tarnidentitäten, bei gewerbsmäßigen Asylbetrug, Erschleichen von Leistungen.
Ein ständiges Wechseln des Wohnraumes, wo man sich eigentlich...
Gewerbsmäßiger Drogenhandel hier im Görlitzer Park. Dazu halt als Ausländer keine sozialen Bindungen, konspiratives Verhalten, Wiederholungsgefahr. Also die Tat, die Gründe für eine Untersuchungshaft mehr als gegeben.
Deutsche Beamte haben das ja auch alles gesehen.
Haben es alles gesehen. Also ich habe dann auch mit Beamten gesprochen aus dem Ruhrgebiet, aus Dortmund-Essen, die wirklich sich da hineingewühlt haben in den Fall, die alles das geschrieben haben. Und dem einen ist dann auch die Hutschnur geplatzt, hat sich dann hingesetzt, hat dann einen 14-seitigen Haftbefehl geschrieben an den Generalbundesanwalt, wo all das, was wir gerade besprochen haben, aufgeführt worden ist. Das heißt, eine Festnahme ist zwingend gewesen. Man hätte nicht sagen können, ich sehe diesen Paragraphen anders oder so. Mhm. Und selbst wenn, hätte der Generalbundesanwalt sich zurückmelden müssen und sagen, da müsst ihr nochmal nachbessern. Das ist nicht passiert. Der wurde also totgeschwiegen. Und zwei Monate später wurde er dann zu seinen Vorgesetzten geholt. Und dort wurde ihm beim Vier-Augen-Gespräch befohlen, jetzt Ruhe zu geben, nicht weiter zu wühlen. Und die Führung würde den Fall anders sehen und er sollte jetzt Ruhe geben.
Wer war denn die Führung?
Tja, da müssen Sie den Betreffenden natürlich selber fragen. Mhm. Das ist natürlich eine heikle Sache. Es ist jetzt auch durch das Buch auch innerhalb der Polizei in NRW viel Druck entstanden. Mhm.
Ja. Aber dass am Ende die CIA die Strippen gezogen hat, das ist klar.
Also es ist klar, das ist, weil es gibt einen ganz öffentlichen Zusammenhang. Genau einen Monat nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz gab es einen großen Militärschlag gegen die libyschen IS-Camps. Mhm. Und zwar genau gegen die Camps, mit denen Amri kommuniziert hat. Das ist übrigens der letzte Militärschlag, der Barack Obama autorisiert hat. Darüber, es gibt zum Beispiel in den amerikanischen Medien gar kein Geheimnis darüber, dass dieser Militärschlag mit dem Berliner Attentat zusammenhängt. Man kann das auf CNN lesen, man kann das, In der New York Times ist ein Artikel drüber, ich habe die auch aufgeführt, als Quellen auch belegt. Da steht also ganz drin, Bombardement steht in Verbindung mit Berliner Terroranschlag. In Deutschland wird darüber nicht gesprochen, ne, weil das natürlich dann diese ganze Sache bestätigen würde, dass er aufgrund dieser Metadaten, diesem War on Terror, was die Amerikaner in Forderung gestellt haben, er absichtlich nicht festgenommen worden ist.
Herr Schubert, der Herr Anis Amri ist jetzt tot, aber wie viele von solchen Lockvögeln rennen denn in der BRD herum?
Tja, schwer zu sagen. Es ist natürlich eine große Szene entstanden im Islamistenmilieu. Diese Abu Wallah-Gruppe wurde ja auch festgenommen kurz danach und es ist sehr übersichtlich, ja, unübersichtlich. Ne? Mhm. Also ich glaube, niemand hat da richtig mehr einen Überblick, was da alles los ist. Mhm.
Lassen Sie uns zurückkehren zur Masseneinwanderung. Hier kommt auch in Ihrem Buch Yasha Maung zu Wort. Politikwissenschaftler in München geboren, lehrt inzwischen, glaube ich, in Boston, ist aber auch bei drei globalistischen Thinktanks mit auf der Gehaltsliste und ich lese mal vor, was der in den Tagesthemen 2018 von sich gegeben hat. Das ging nicht so groß durch die Medien, obwohl die Tagesthemen werden ja auch gesehen. Er sagt, in Westeuropa läuft ein Experiment, das in der Geschichte der Migration einzigartig ist. Länder, die sich als monoethische, monokulturelle und monoreligiöse Nationen definiert haben, müssen ihre Identität wandeln. Wir wissen nicht, ob es funktioniert, wir wissen nur, dass es funktionieren muss. Was heißt das?
Ja, es ist ja das, was als rechtes Schlagwort ja immer diffamiert wird. Umvolkung ist natürlich dann ein bisschen intelligenter formuliert. Also es heißt, es ist irgendwie ein Elitenexperiment zu sehen, was passiert, wenn man die Schleusen öffnet, wenn man diese Pull-Faktoren, die es alles gibt, noch unterstützt. Und wie sich jetzt dieses Land Deutschland wandelt und wo ja niemand gefragt worden ist, ob er denn Teil dieses Experimentes werden will. Und das ist natürlich schon ein ziemlicher Hammer, finde ich. Und dass das bei den ARD-Tagesthemen auch nicht hinterfragt worden ist. Die Karin Mioska hat ja das Interview geführt, es gab keine Nachfrage.
Es gab auch später Artikel dazu im Spiegel, auch mit demselben Menschen.
Auch mit demselben Menschen, da hat das Gleiche wiederholt. Das war jetzt auch kein Ausrutscher im Gespräch, dass man sagt, man hat sich ein bisschen irgendwie in Rage geredet, sondern das ist wohl seine Agenda. Und das ist schon ziemlich enthüllend gewesen.
Die Frage, die sich natürlich stellt, ist das, was wir in Deutschland jetzt erleben, dass Menschen aus einem Kulturraum, der nicht unbedingt in Europa prägend ist, in großer Zahl nach Europa einwandern, ist das ein Kollateralschaden, den man billig in Kauf nimmt? Oder ist das klare Ziel? Weil ich bin da nicht so sicher. Ich sehe auf der anderen Seite, es geht vor allem darum, auch die angegriffenen Staaten in Middle East zu entvölkern, weil man sie militärisch nicht kaputt bekommt, um sie einfach einer Bildungsschicht zu berauben oder einer Schicht von Jugendlichen zu berauben, die das Land aufbauen sollen. Das eine, was wir heute sehen, ist, dass man sagen kann, ja, die sollen alle nach Europa kommen, nee, die sollen möglichst aus diesen Staaten weg, egal wohin.
Ja, also ich glaube jetzt auch nicht an diese eine große Verschwörung, die man ja auch immer wieder mal lesen kann im Internet oder so. Ich glaube, dass es halt sehr viele verschiedene Spieler gibt und Akteure, die ganz unterschiedliche Motivationen haben. Also Politiker, denen es völlig egal ist, was passiert oder die sich keine Gedanken drüber machen. NGOs, die aus ideologischen Gründen das befürworten. Die Amerikaner, die denken, wenn wir da nicht eine Ölpipeline bauen dürfen, dann darf das kein anderer auch machen. Dann bauen wir es lieber kaputt, wie in Syrien ja auch. Wenn man mal auf die Anfangszeiten des Krieges in Syrien zurückgehen. Und ich glaube, dass da sehr viele Akteure miteinander zusammenkommen, die dann im Endeffekt dieses auslösen.
Das heißt, Sie würden nicht sagen, dass das, was im Middle East passiert mit der Hilfe der NATO, illegale Angriffskriege, dass es da um Demokratie geht?
Behauptet das einer, oder?
Das würden viele jetzt ja, in einem bei Anne Will so sagen müssen.
Ja, ich weiß. Ja.
Das sagen Sie nicht?
Nein, das sage ich nicht. Mhm. Also man sieht das ja auch, ich finde es auch ziemlich verlogen irgendwie. Wir im Westen, wir haben jetzt 70 Jahre Frieden gehabt, wenn man denn so will.
Und, bis 99?
Und jetzt zu meinen, diese Demokratie müsste jetzt jedes andere Land auch aufnehmen. Meine Frau kommt ja auch aus Jugoslawien und wenn sie da auch mit den Eltern und so sprechen, die sagen alle, der Tito war ein super Typ, da hat Religion keine Rolle gespielt bei denen im Land. Ne? Die haben den Spiegel gelesen, die konnten abends sich ein Bier leisten, einen Kaffee trinken, da konnten Frauen einen Beruf ausüben, was sie wollten. Die haben, das war nicht demokratisch und trotzdem haben die da gut gelebt. Und man sagt immer Demokratie, Demokratie, dann guckt man sich jetzt Ägypten mal an vor einiger Zeit, wo dann der arabische Frühling kam, dann haben die Ägypter demokratisch gewählt, dann kamen die Muslimbrüder raus, radikale Muslimbrüder, das hat dem Westen auch nicht gepasst und Monate später gab es dann Militärputsch, wo jetzt Präsident Azizi dann oben sich durchgesetzt hat. Und der ist jetzt ein ganz respektabler Ansprechpartner für alle.
Mit 40.000 politischen Gefangenen, aber ja. im Sinne des Westens.
Genau, ja. Also deswegen finde ich das diese sehr verlogen. Und daran erkennt man auch diese Doppelzüngigkeit bei diesem Handeln, dass es halt um Machtinteressen geht und dass man Etikett Demokratie halt für seine eigenen Zwecken dann missbraucht.
Ich muss Ihnen diese dämliche Sandkastenfrage stellen. Wenn man sich anschaut, Flüchtlingsströme, Middle East, Europa, was sich hier tut, auch an Terrorgefahr. Wer hat eigentlich angefangen?
Mit?
Ja, mit dem, was wir heute haben. Wer hat wen angegriffen? Wie viele syrische Bomber haben Sie über Bielefeld schon gesehen?
Nicht viele.
Oder irakische gesagt. Oder afghanische?
Ich glaube, das ist auch, das ist natürlich hängt das alles zusammen im Nahen Osten, aber es gibt natürlich in jedem Land irgendwie auch andere Ursachen dafür, dass es dort passiert ist oder dass es dann auch durch die Amerikaner bombardiert worden ist. Die Anfänge im Iran.
53,
da ging es eigentlich los mit der amerikanischen Ölindustrie Hand in Hand zusammen. Und natürlich ist dann noch dieser innerislamische Konflikt, der auch von den Amerikanern zum Teil geschürt worden ist, Iran-Irak, ne, wo die beide Seiten aufgerüstet haben. Und dass es halt immer so weitergeht und diese ganze Region halt nicht zur Ruhe kommt.
Mhm. Sehen das Menschen, die in Chemnitz auf die Straße gehen, dass die Dinge miteinander zu tun haben?
Weiß ich jetzt nicht. Ne? Mhm. Ist das natürlich, man kann jetzt einfach sagen, nein, aber man weiß es nicht. Aber das ist jetzt wieder ein bisschen was anderes. Das eine probiert man immer zu differenzieren. Und wenn jetzt Leute in Chemnitz auf der Straße sehen, dann ist es dann der böse rechte Mob. Also ich finde schon, dass die Leute recht hatten, in Chemnitz zu demonstrieren. Ich meine, wenn dort jemand ermordet worden ist und wie wir durch den geleakten Haftbefehl dann wussten, sehr brutal und wie ich jetzt in den Hintergründen noch gelesen habe, ist der Täter, also ein arabischer Intensivtäter, der sich auf Facebook also auch als kampferprobter Kurde zeigt, der diesen PKK-Stern hier tätowiert hat und dies alles nicht öffentlich wurde, dann schlagen natürlich die Wellen hoch, natürlich.
Auf diesem Stuhl saß auch schon Brandon Bryant, das ist auch ein Intensivtäter, hat 1600 Menschen umgebracht, per Drohne, mit christlichem Hintergrund.
Im Auftrag der Amerikaner, ja.
Ja, wie ist das denn zu bewerten?
Ja, also der Drohnenkrieg lehne ich genauso ab. Ne? Also das ist ja die Amerikaner, man muss das ja wissen, es gibt einmal in der Woche ein Briefing im Weißen Haus, da schlägt die CIA eine Kill-List vor. Ne? So haben die ja die Washingtoner Korrespondenten von Washington Post genannt, obwohl die natürlich einen viel eleganteren Namen hat offiziell. Die Journalisten haben sie Kill-List genannt. Dort wird dann vorgeschlagen, wer per Drohnen exekutiert werden soll, ohne Gerichtsverfahren, ohne Anklage, ohne Urteil. Und das auch noch in fremden Ländern. Also das ist natürlich für mich auch klar völkerrechtswidrig. Und wenn man sich ein bisschen mit den Amerikanern beschäftigt, mit der Ramstein Airbase, natürlich ist das ein Schlüsselstein dieses Drohnenkrieges, weil dort die ganze Satellitenverbindung aus Amerika gespiegelt, weitergeleitet werden in den Nahen Osten. Das heißt, es wird direkt über Deutschland abgewickelt alles und kein Mensch interessiert es. Es gibt keinen Aufschrei. Und das ist natürlich auch diese Heuchelei, die es da noch immer wieder gibt.
Ich will auf gar keinen Fall muslimisch radikalisierte Einzeltäter, die hier irgendwelche Anschläge begehen oder Autos in Menschengruppe hineinfahren, schönreden. Aber verstehen Sie, dass Menschen, die über Jahrzehnte bombardiert werden in ihrer Heimat, dass die sich radikalisieren? Wenn die Länder komplett am Boden liegen, die Eltern, die Kinder, alles ist tot, dass die sich radikalisieren? Haben Sie dafür aus soziologischer Sicht ein Verständnis, ohne das irgendwie rechtlich rechtfertigen zu wollen?
Das ist ja eine einfache Gleichung. Ne? Also Gewalt erzeugt Gewalt. Mhm. Ne? Und natürlich, dass diese Gewalt in Terrorismus dann umschwingt, kann man nachvollziehen. Mhm. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass man jetzt sagt, oh, wo kommt das her? Die leben ja alle im Paradies da. Und woher diese Feindseligkeit und woher diese Gewalttätigkeit? Natürlich erzeugt sowas Gewalt. Mhm.
Das heißt, Sie haben kein Verständnis dafür, aber Sie verstehen es.
Die Ursache natürlich. Ne? Mhm. Jetzt kann man sich fragen, was war zuerst da, wer hat zuerst was ausgelöst. Und das müsste man dann in den einzelnen Gremien. Aber natürlich ist diese ganze Situation ein Teufelskreislauf. Mhm.
Lassen Sie uns mal zu den Einschätzungen von Menschen kommen, die in Ihrem Buch auch zu Wort kommen, zitiert werden, die sich intensiv mit der Thematik auseinandersetzen. Der ehemalige BND-Präsident Bruno Kahl hat ja auch eine Rede gehalten zur Zukunft der internationalen Ordnung 2017, Seidel-Stiftung. Da konnte ich im Buch lesen, der Migrationsdruck auf Europa wird zunehmen. Übrigens an dieser Stelle danke, das kann man alles als PDF auch bei den entsprechenden Behörden runterziehen. Kann man machen, berate ich dazu, Buch lesen, runterziehen, im Wortlaut lesen. Ich lese mal vor, die Bevölkerung Afrikas wächst derzeit um jährlich über 30 Millionen Menschen und damit werden sehr viele Menschen zum ersten Mal auch wirtschaftlich in der Lage sein, Europa zu besuchen. Finde ich sehr interessant, in diesem Buch geht es eben auch um den Krisenherd der Zukunft direkt vor unseren Toren, nämlich Afrika, die Bevölkerungsexplosion findet statt, knapp eine Milliarde Menschen sind dort in Bewegung und machen sich Richtung Europa auf den Weg. Also den zitieren Sie. Sie zitieren auch den ehemaligen BED-Chef August Hanning, der sagt, jeden Monat kommen zurzeit ca. 15.000 Migranten zu uns, von denen wir zum großen Teil nicht wissen, wer sie sind und ob sie eine kriminelle oder terroristische Vergangenheit haben. Herr Schubert, können wir das als Deutschland, als Europa mit der nicht wirklich unabhängigen Außenpolitik, sage ich mal, überhaupt so noch handeln? Es geht ja um Menschenmassen, das können wir uns nicht vorstellen.
Ja, aber wir müssen es ja. Ne? Also das ist es ja, das ist glaube ich, auch das Verhängnisvolle an den Grenzöffnungen. Das Wort darf man ja auch gar nicht mehr sagen, ohne gleich diffamiert zu werden. Also diesen Pull-Faktor, der da losgetreten worden ist, am 4. September 2015, der natürlich was in Gang gesetzt hat, was sich rumgesprochen hat und dass man natürlich auch in die Sozialkassen aufgenommen wird und dass man Gelder kriegt, dass man sich auch zwei- oder dreimal anmelden kann. Und das hat natürlich eine enorme Sogwirkung entwickelt und immer noch. Und wenn man das dann mit der Bevölkerungsexplosion, die ja gerade auch stattfindet, in Afrika in Verbindung setzt, dann wird einem natürlich Angst und Bange. Ne? Und wenn man sich das geografisch anguckt, die Größenvergleich Europa-Afrika, dann sieht man, dass Europa die afrikanischen Probleme niemals lösen wird. Ne? Mhm. Alles andere zu behaupten, finde ich größenwahnsinnig. Mhm. Und dann ist ja auch die Frage, wer soll das bezahlen und kann das Sinn und Zweck des deutschen oder europäischen Steuerzahlers sein, da hunderte Milliarden zu investieren, wo bis jetzt nur immer irgendwie eine korrupte Elite von profitiert hat. Also das ist eine große Frage, die sicherlich in den nächsten Jahren sich aufdrängen wird. Ja.
Aber da sind wir natürlich wieder bei der Geopolitik, weil auf dem Kontinent Afrika sehr viele westliche Konzerne mit ihren Knebelverträgen mitmischen. Landgrabbing, die Küsten leerfischen, auch das, daran sind wir auch beteiligt. Ja. Ich sage nicht, dass wir ausschließlich, aber wir haben damit zu tun.
Ja, also ich finde es auch verlogen von der EU, wenn sie immer sagt, Fluchtursachen bekämpfen und dann geht man in den Supermarkt einkaufen. Die einzige Bohnen, die man kriegt, kommen dann aus Nigeria und auf dem Kontinent verhungern Kinder. Und dann fragt man sich, wie kann das sein? Und das sind halt die Konzerninteressen in Forderung gestellt worden und das ist natürlich nicht hinnehmbar. Und wenn man nicht der afrikanischen Bevölkerung erlaubt, irgendwie Zugang auch zu europäischen Märkten zu kriegen oder halt ihre eigenen zu normalen Preisen zu verkaufen, ohne dass sie dann von irgendwelchen Riesenmultis unterboten werden, die noch Subventionen kassieren, ist es natürlich Wahnsinn und nicht zu schaffen.
Lassen Sie uns über die unkontrollierte Masseneinwanderung sprechen. Ist die nicht abgeschlossen?
Ja, laut Angela Merkel ja. Also wir haben jetzt 1,5 Millionen. Wir haben in den letzten drei Jahren 300.000 Familiennachzug gehabt. Das heißt, wir bewegen uns jetzt in dem Jahr in Richtung 2 Millionen. Der Familiennachzug läuft ja voll an, der wurde ja vor der Bundestagswahl ein bisschen aufgehoben, um die Wogen zu glätten. Wir haben jetzt 220.000, die jedes Jahr kommen sollen, das wäre ja angeblich kein Problem, so ist ja im politischen Berlin zu hören. Das ist ja immerhin eine Großstadt pro Jahr, die zusätzlich kommt. Dazu gibt es ja auch, genau wie bei der Statistik, so viele Fälle, die gar nicht mitgezählt werden. Diese ganzen EU-Umsiedlungsprogramme, die auch noch separat stattfinden, die werden nicht mehr mitgezählt.
Sie sprechen von Charterflügen, die Bundesregierung parallel finanziert, wo 45.000 Menschen, glaube ich, aus Griechenland umgesiedelt werden.
Da hat mir ein aufgebrachter Beamter aus dem Bayerischen Innenministerium Dokumente geschickt. Kann man alles im Buch lesen. Ich habe die auch zum Teil abgedruckt, damit man mal diese Behördensprache auch dahinter sieht, dass die halt so eingeflogen worden sind. Ich kann mich daran erinnern, damals wurde das ja aufs Schärfste bestritten, als diese ersten Gerüchte sich durchgesetzt haben. Also die Bundesregierung hat bis jetzt 45.000 Flüchtlinge eingeflogen, zusätzlich zu dem normalen Flüchtlingsstrom. Was nur noch dazu kommt, worüber man gar nicht mehr spricht, ist die Armutsanwanderung aus Osteuropa.
Rumänien,
Bulgarien. Wenn man sich jetzt mal im Ruhrgebiet anschaut mit den Rumänen-Clans, das ist genauso schlimm wie bei den Araber-Clans da. Also diese Probleme, die da entstehen.
Gibt es die Mafia noch?
Welche Mafia?
Die italienische.
Ja, natürlich.
Also gibt es Konkurrenz inzwischen auf den Märkten.
Die sind ja anders. Ne? Also die sind ja natürlich im Rauschgifthandel groß. Das heißt, direkte Kokain- und Herointransport aus Südamerika nach Europa, wo die ja ihre Milliarden verdienen, Schutzgeld und Baugeld. Die haben jetzt mit dieser Straßenkriminalität natürlich nichts zu tun. Deswegen fallen die auch nicht auf.
Mhm. Die sind aufgestiegen.
Sind aufgestiegen zu Restaurantbesitzer und genießen
das deutsche Eater. Das ist wie ein Pauschalurteil, oh Gott.
Ja. Also wenn wir jetzt über die Kriminellen reden. Ja, ja. Also die fallen natürlich dann nicht so auf. Mhm. Ne?
Wie sollen die Menschen, die zu uns kommen, wo viele eben wirklich auf der Flucht sind, aber sehr viele eben auch nicht, wie sollen die bei uns integriert werden? Kann das überhaupt gelingen? Und was müsste geschehen, damit das tatsächlich gelingen kann?
Tja, also bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner. Ich kann mir das schlecht vorstellen, wie das gelingen soll. Mhm. Wenn man jetzt 2 Millionen Menschen hat, davon 60% oder mehr alleinreisende Männer, ne, die natürlich auch, jetzt vom Klischee zu bleiben, auch irgendwann eine Frau suchen, ne, ja, um eine Familie zu gründen. Ja.
In ihren Ländern gibt es einen Frauenmangel, muss man dazu sagen. Ne? Kann man da sagen. Und auf Testosteronstau, sagen sie. Mhm.
Und das ist natürlich dann schwer. Ne? Und natürlich ist auch in der Kriminalitätsstatistik, auch wenn man über kriminelle Ausländer, Flüchtlinge spricht, muss man natürlich wissen, dass gerade bei jungen Männern von 18 bis 30 die Kriminalität am größten ist. In der Sturm- und Drangzeit, wenn man so will, natürlich ist da irgendwie das ausgeprägt, Straftaten zu begehen oder und sich zur Gewalttat hinreißen.
Das ist bei allen Jugendlichen
das
so.
Das ist überall auf der Welt gleich. Ne? Mhm. Deswegen ist auch diese Zusammensetzung des Flüchtlingsstroms natürlich nochmal extrem problematisch. Wenn da jetzt, ich sag mal,
75 plus.
2 Millionen schwedische Studenten eingereist werden.
Hätten wir eine andere Form von Kriminalität.
Ich glaube nicht, nein. Auf jeden Fall hätten wir keine Probleme. Ja. In dem Sinne nicht. Aber natürlich 1 Million alleinreisender Männer aus mit einer zum Teil islamischen Situation, Sozialisation, wo auch natürlich Frauenrechte nicht gerade ausgeprägt sind, ist natürlich problematisch.
Die aber auch in Kriegsgebieten groß geworden sind, das darf man nicht vergessen.
In Kriegsgebieten groß geworden und zum Teil auch im Krieg beteiligt waren. Mhm. Es gibt ja auch immer wieder Festnahmen wegen Kriegsverbrechen.
Mhm. Die, also von daher spiele ich auf Ihr Buch, Gewalt ist eine Lösung. Die sind das so gewohnt.
Die sind das so gewohnt. Natürlich verroht man dann auch, wenn man das erlebt hat. Natürlich, wenn man im Krieg lebt, wenn man sieht, der IS hat ja öffentlich Leute auch den Kopf abgeschlagen, erschossen, Homosexuelle von Gebäuden gestürzt. Natürlich verroht das. Es gibt ja Videos vom IS, wo Kinder angehalten werden, gefesselte Gefangene zu erschießen oder mit einem großen Messer den Hals durchzuschneiden. Das gibt es ja alles. Und natürlich sind die völlig verroht. Natürlich. Mhm.
Das erinnert mich an ein Buch, Als die Soldaten kamen, was über Deutschland spricht, als eben die Soldaten, sowohl nicht nur die russischen Soldaten, auch die amerikanischen, aber die Alliierten kamen. Das ist auch eine Gruppe junger Männer auf Testosteron, ohne Frauen, die dann über alles herfallen, was auch nur einen Rock trägt. Also das hat was mit jungen Männern zu tun, dass die in sich alleingelassen Kriege führen, die werden sehr merkwürdig, muss man dazu mal sagen. Wenn Sie mit Ihrem Buch an Leute herantreten oder Leute an Sie herantreten, weil Sie das Buch gelesen haben. Wie sind denn eigentlich die Reaktionen bei der Polizei, auch bei der Justiz, bei der Politik, bei der Presse? Oder geht man Ihnen aus dem Weg? Weil was Sie hier machen, sind ja Fakten.
Ja, ne, also das ist jetzt, man kann sagen, mir gefallen die Fakten nicht, aber man kann jetzt nicht sagen, in dem Buch ist irgendeine Falschaussage drin. Ne? Hm. Das ist halt auch belegt. Und natürlich, die Mainstream-Medien haben es komplett verschwiegen, ne? Das Buch, obwohl ich ja auch früher noch, im Rieber Verlag geschrieben, auch über Kriminalität und über Polizeimissstände und so, da war ich ja noch, da rief die Bild-Zeitung an, jeden zweiten Tag, wenn irgendwie ein Polizeieinsatz war, zu kommentieren oder so. Die rufen natürlich alle nicht mehr an.
Mhm. Sie haben auch mit Ulf Kotte noch ein Buch gemacht?
Ich habe nur mit dem Udo noch ein Buch gemacht und seit ich natürlich bei dem bösen Kopfverlag bin, der halt die Sachen ausspricht, die jetzt nicht mehr opportun sind, werde ich natürlich geschnitten. Im Buchhandel gab es einen Boykott dagegen, gegen das Buch. Große Buchhandelskettenfilialen haben sich das Buch, obwohl es dann auch in die Spiegel-Bestsellerliste bis auf Platz 12 gekommen ist, haben es nicht ausgestellt, haben das Regal einfach leer stehen lassen. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Der Buchhandel, der jammert seit Jahren über den Online-Buchhandel und dass sie weniger Bücher verkaufen. Dann gibt es einen Bestseller und ohne das Buch zu lesen haben, also es gibt jetzt nicht einen inhaltlichen Vorwurf, sondern pauschal zu sagen, das lehne ich ab und das will ich meinen Kunden nicht mal hinstellen, obwohl es dann im Regal 12 zu stehen hat. Das zeigt doch schon auch, wie ideologisiert dann auch große Bereiche der Gesellschaft sind. Und deswegen, also mir schreiben immer regelmäßig recht viele Polizisten an, die ja das ähnlich erlebt haben, die bedanken sich dann. Das ist dann immer auch, letztens hat mich ein 89-jähriger pensionierter Beamte angeschrieben, der das Buch gelesen hat, der sich für meinen Mut bedankt hat und eine ganze Seite geschrieben hat und mir viel Glück wünscht und alles Mögliche. Also das ist dann, da geht einem dann auch das Herz auf, ne? Da freut man sich natürlich drüber und dass von der anderen Seite nichts kommt, das war ja nicht anders zu erwarten.
Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, dass die andere Seite sich nicht mit diesen Fakten beschäftigt, weil sie müsste ja diese Fakten auch kennen, um da Argumente zu finden, warum diese Dinge, also ich bin jetzt nicht die Gegenseite, aber ich versuche ja immer bei solchen Gesprächen zu sagen, ich habe überhaupt kein Verständnis, also ich will das nicht schönreden, wenn jemand zum Täter wird in Deutschland, aber ich muss mir immer mal angucken, wie ist denn der zum Täter geworden? Als Polizist wird man sich die Frage auch stellen, jemand, der als Jugendlicher im Knast gelandet ist, aus welchem Milieu stammt der? Sie sehen das ja selbst da, wo Sie herkommen, haben Sie auch im Vorgespräch gesagt, da gibt es Kinder, die haben nicht den Hauch einer Chance, aus dem Milieu zu kommen, normal zu werden. Und wenn man die nächste Tätergeneration gar nicht erst entstehen lassen will, muss man sich damit beschäftigen. Aber es ist so ähnlich wie beim, wenn man sagt, ich bin ein Bergfreund, ich gehe in die Wälder und dann gehe ich auf die Berge und sehe da überall Plastikmüll von den anderen Bergfreunden, dann muss ich auch sagen, Bergfreunde ist toll, aber warum nehmt ihr den Plastikmüll mit? Das heißt nicht, dass ich gegen Bergfreunde bin, aber ich muss dann über dieses Müllproblem, was ich in die Pampa werfe, sprechen. Warum weigert sich diese andere Seite, diese Probleme, die eher existieren, anzusprechen? Weil deswegen, weil sie nicht ansprechen oder negieren oder sie sonst wie mit Schrimpfwerfen belegen, werden die Probleme ja nicht weniger.
Es gibt so eine ganz einfache Erklärung für, weil natürlich die Fakten, die dann rauskommt, nicht mit dem übereinstimmt, was veröffentlicht wird. Dass es kein Problem gibt bei der Zuwanderung, dass Ausländer nicht krimineller sind als Deutsche. Wenn man sich jetzt die reinen Zahlen anguckt von der proportionalen Verteilung Angehöriger von Libanesen zum Beispiel oder Türken in der Gesamtbevölkerung und deren Straffälligkeit bei schweren Gewaltdelikten sind die überproportional. Das kann man gut finden oder nicht, aber das ist nun mal ein Fakt.
Hat aber auch damit zu tun, dass die eben überproportional jugendarbeitslos sind. Die kommen einfach auf komische
Gedanken. Kann man sehen, ich meine, es gibt dann viele und das kommt ja dann auch in den Nachrichten noch immer. Es wird dann auch immer damit natürlich argumentiert, dass sie überproportionale junge Männer sind und dann auch dieses Macho-Gehabe haben, das Patriarchat vom Vater gelebt haben. Ändert natürlich nicht an der hohen Kriminalitätsbelastung. Und das sind ja die Fakten. Und diese Diskussion, diese unangenehme Diskussion wird halt einfach abgewürgt. Und deswegen wird da auch nicht nachgefragt. Es gibt auch keine großen Studien darüber. Selbst bei Kriminalitätsstatistiken wird das nicht erfasst. Man weigert sich ja, ich kann mich an den Skandalinnenminister Ralf Jäger in NRW erinnern, der schon vor 2-3 Jahren noch damals bei der Landtagswahl ja behauptet hat, es gäbe gar keine No-Go-Areas in NRW, der daraufhin ja auch abgewählt worden ist, die SPD. Führende Polizeibeamte aus dem Bereich OK, organisierte Kriminalität, haben gesagt, wir brauchen landesweite Lagebilder für die Araber-Clan, damit wir wissen, worüber wir sprechen, über welche Personengruppe, wie die sich finanzieren, wie wir gegen die vorgehen können. Wir müssen diese Bilder erstellen. Hat er sich öffentlich geweigert, hat gesagt, das wäre diffamierend gegenüber dieser Bevölkerungsgruppe, würde er sich weigern, so ein Bild erstellen lassen. Und das ist natürlich etwas, woran diese Araber-Clans in den letzten 20, 30 Jahren groß geworden ist, weil es gar keine Gegenwehr gab.
Naja, wenn Sie von diesen Clans sprechen, die in Berlin natürlich existieren, die verstecken sich ja hinter dem normalen Araber, der einfach seinen Job macht und der dann eben auch dazu gezählt wird. Ich bin mit vielen diesen Menschen in Kontakt, bin mit ihm befreundet, ja, und die sagen dann immer, da eure Politik sorgt dafür, dass wir alle über einen Kamm geschert werden.
Ich rede jetzt auch nicht also pauschal über alle, sondern wir reden ja in dem Buch über die Kriminellen.
Ja.
Ne? Also das muss man auch immer sagen, also dass es nicht pauschalierend auf alle gemeint ist, sondern das Buch ist jetzt ja auch kein sozialromantischer Roman oder so, sondern da geht es um die innere Sicherheit, das heißt um die Leute, die halt Straftaten begehen.
Wenn man sogar als SPD-Bürgermeister in Köln seinen Dienst tut und aktuell werden zwei Personen zitiert, eine Frau und ein Mann, und dann sagt, hier stimmt was nicht. Also erstens, es gibt 12 bis 14 Clans, die öffentliche Sicherheit gefährden. Oder aber, wie Buschowski es ja, glaube ich, ja hingeschmissen hat, dann fällt man trotzdem in Ungnade. Obwohl man als SPD-Mensch das ja eher sagen kann, als wenn man bei der AfD wäre. Wie kommt es dazu, dass man sogar von den eigenen Leuten nicht hören will, wir haben hier ein Problem?
Ich glaube, die SPD, man sieht das jetzt ja auch in Bayern, dass sie unter 10% gerutscht ist, dass die SPD an der Basis, dass die Leute gut finden wie ein Heinz Buschkowski, der Klartext spricht, oder auch ein Thilo Sarrazin. Und in Wirklichkeit werden sie dann halt von so linken Ideologen, Funktionären wie eine Andrea Lanalis angeführt, dass sich die Partei SPD auch komplett entkernt hat, dass es nur noch der Clique in Berlin um den Machterhalt geht und die Ortsvereine, also ich kenne auch aus dem Familienkreis, also auch ein SPD-Mitglied, langjähriges, der geht halt, den ziehe ich natürlich immer auf, wenn wir uns sehen, der sagt doch, du hast ja mit allem recht, der geht, ist nur noch in der SPD, weil sein Stammkreis, wo er sich einmal die Woche trifft, Stammtisch, das sind alles alle Freunde geworden, die gehen dahin, trinken Bier zusammen, quatschen ein bisschen, zahlt sein Mitgliedsbeitrag, aber das war's. Na, er ist jetzt niemand mehr, der SPD verteidigen würde, obwohl er sogar noch Mitglied ist. Und ich glaube, das sieht man halt bei der SPD, dass das von der Basis zur Führung, dass es da überhaupt nicht mehr stimmt.
Man muss natürlich auch dazu sagen, solange man so den Kopf in den Sand steckt, verschanzen sich natürlich auch dann Leute, die wirklich merkwürdig sind, hinter Aussagen von Thilo Sarrazin, die ich so deutlich, wie er sie macht, zum Teil auch für sehr rassistisch halte. Man kann Daten so und so auslesen und deuten, aber er spricht jedenfalls Probleme an, die existieren. Was man dann daraus macht, ist eine andere Geschichte. Er saß noch nicht hier, vielleicht sieht er uns ja und kann gerne mal vorbeikommen. Aber lassen Sie uns bei Ihnen bleiben. Wie kriegen wir denn die Kurve? Wir wollen ja... Also Sie wollen es nicht, ich will es auch nicht. Wir wollen ja nicht, dass die zweitgrößte Religionsgemeinschaft, die in Deutschland stark vertreten ist, sich mit der anderen Religionsgemeinschaft, die in Deutschland auch sehr stark vertreten ist, dass die sich an die Gurgel gehen. Weil die meisten Menschen, die hier leben, seit 20, 30 Jahren hier leben, die mit der ersten Einwanderungswelle hierher gekommen sind, halten sich ans Grundgesetz und sind ja nicht potenzielle Attentäter. Wie schützen wir denn diese Mitbürger?
Ja, man hätte viel eher und viel konsequenter gegen die Radikalen, gegen die Extremisten vorgehen müssen. Was ich schon auch gesagt habe, mit den, dass es radikale Moscheen gibt, dass man weiß, da kommt, da wird aufs Übelste halt auch zu Gewalt und Terror aufgerufen. Und die werden trotzdem irgendwie, wenn man sich auch nicht richtig rantraut, dann unter dem Mantra der Religionsfreiheit trotzdem jahrelang laufen gelassen. So wie die IS-Moschee hier in Berlin-Moabit, die Fusselé 33, die die Ermittler als Hauptquartier des IS in Deutschland bezeichnet haben. Mhm. Die dann auch vom Verfassungsschutz überwacht worden ist, die 2015 der Berliner Senat auch schon verboten wollte. Die Verbotsverfügung ist aber zugestaubt, irgendwie liegen gelassen worden, wurde nicht bearbeitet. Also ich glaube, dass wenn man gegen diese Extremisten viel konsequenter vorgeht, und ich meine jetzt richtig konsequent, das heißt, solche Strukturen zerschlägt, die Leute festnimmt, verurteilt und wenn es immer geht, auch abschiebt, dass sich das dann auch natürlich beruhigt, ne? Weil natürlich überlegt man sich, ich kann das machen ohne Konsequenzen. Wenn die Konsequenz ist aber Gefängnis oder Ausweisung, überlege ich mir das dreimal, wie ich das mache. Und dadurch wäre natürlich auch dann die große Masse der Gutgläubigen, die halt keine Gefahr darstellen, würde natürlich auch besser gestellt werden, weil jeder weiß, wenn ich Extremist wäre, dann kriege ich Probleme mit dem Staat. Und das ist halt im Moment nicht der Fall.
Also Sie sagen, dass die Justiz und die Polizei ihre Glasierhandschuhe mal ausziehen sollte?
Ja, und wir brauchen auch jetzt nicht neue Gesetze oder Gesetzesverschärfung, das brauchen wir nicht. Der Richter hat ja auch einen Spielraum bei der Strafzumessung. Das muss halt einfach auch mal ausgenutzt werden. Also wenn ich mir überlege, immer bei Mordprozessen, wie wenig da auch die Maximalstrafe von 15 Jahren, ich meine, die Amerikaner, die geben ja 8-mal lebenslänglich, die hintereinander abzusetzen sind. Ne? Und in Deutschland kriegt man 15 Jahre, das ist lebenslang. Das heißt, irgendwie nach 12 Jahren bin ich draußen oder nach 8. Das steht natürlich auch in keinem Verhältnis. Das heißt, der Staat muss natürlich, man hört immer der wehrhafte Staat, aber der Staat ist halt nicht wehrhaft im Moment. Und das die ganzen letzten Jahre schon nicht.
Ich habe diverse Reportagen in Jugendgefängnissen gemacht und da habe ich von jungen Menschen immer wieder gehört, die dann auch über mehrere Jahre gesiebte Luft atmen mussten. Ich bin nicht zum ersten Mal auffällig geworden. Ich hatte kleinere Delikte, ich bin in eine Zeitungsbude eingestiegen, Auto geklaut und dann war ich bei einem Gang dabei und da kam jemand zu Tode, dann sind wir alle dran gewesen. Jetzt sitze ich hier. Die haben mir alle gesagt, hätte man mich früher härter rangenommen, wäre es besser gewesen. Können Sie das bestätigen?
Ja, also es gibt ja auch, also ich habe ein Buch auch über No-Go-Areas geschrieben, auch mit arabischen Clans und auch mir dann die Biografien angeguckt und viele bemängeln das auch und sagen, der Staat und die Polizei ist zu schwach. Wir haben die dann hinterher ausgelacht, die haben uns praktisch zu Gangster werden lassen, ne? Weil wenn man die 20. Straftat begeht und es passiert nichts, hat man keinen Grund, die 21. nicht auch noch zu begehen. Und dass selbst so ein Jugendarrest, wie auch mal die Richterin hier mit dem Neuköllner Prozess, die Kirsten Heisig, vorgeschlagen hat, dass die viel schneller und viel eher mal 2 Wochen mal in Arrest gesteckt werden sind. Also ich hab mal einen Bekannten in jungen Jahren mal besucht, der ins Gefängnis gekommen ist, als Besucher. Also ich als Besucher, er nicht.
Gut.
Und man sagt immer so, ja, deutsche Gefängnisse und so, das wäre irgendwie für die wie ein Erholungsort. Das ist nicht so. Ne? Also wenn man jede Tür, hinter die man geht, abgeschlossen wird, das ist schon ein anderes Gefühl, wenn man durchsucht wird, wenn man...
Keinerlei Privatsphäre,
wenn man vorgeschrieben wird, wenn man aufsteht, was man zu essen hat, wo man hingeht, wenn man nicht hingeht und so. Das ist schon ein Eingriff natürlich in die Freiheitsrechte. Und für viele... Alle erreicht man damit bestimmt nicht, aber für viele ist das natürlich ein Grund nachzudenken, auch sein eigenes Leben zu reflektieren und sagen, will ich das nochmal machen, will ich nochmal hier landen oder nicht?
Mhm. Die deutschen Gefängnisse leiden jetzt nicht darunter, dass man sagt, wir bräuchten noch unbedingt Insassen hier, sind die Gebäude, die Zimmer stehen leer, ne? Das ist nicht der Fall.
Es wurden ja in den letzten Jahren 1000 Haftplätze abgebaut. Mhm. Ne? Also normalerweise würde man ja sagen, bei der Lage im Moment, die Gefängnisse würden aus allen Nähten platzen, was sie auch tun, aber weil sie abgebaut worden sind, um genau wie bei der Polizei Stellen zu sparen, um halt einfach Gelder zu sparen, die maroden Länderhaushalte zu finanzieren, wurden, weil es ist ja sehr teuer, jemanden einzusperren. Ne? Da darf man sich auch keine Illusion hingeben. Und die Gefängnisse sind natürlich voll, weil es zu wenige gibt, ja. Ne? Also im Endeffekt müsste man Gefängnisse bauen, ja.
Mhm. Aber wenn man Gefängnisse baut, um dort Jugendliche einzusperren, ist man nicht im Grunde dann am Ende der Kette ein bisschen zu spät? Müsste man nicht viel früher anfangen?
Es ist ja was anderes, so einen Warnschussarrest zu machen mit 2 Wochen, 4 Wochen.
Mhm. Dazu raten Sie.
Ja.
Warnschussarrest heißt das.
Ich glaube, das ist auch ein Begriff von der Frau Heisig gewesen oder so. Dieser Warnschussarrest, Das ist gerade so mit 16, 17, wo man natürlich, und das sind natürlich auch, wenn man sich jetzt diese jugendliche Gewalttäter anguckt, die haben natürlich schlechte familiäre Hintergründe oder gar nicht. Das heißt, die sind größtenteils auf der Straße aufgewachsen, den Eltern war es egal. Und die haben gar keinen Grund, sich zu überlegen, zu reflektieren. Ne? Mhm. Die sagen, ich habe keine Ahnung, ich habe 10 Kinder, wenn der eine im Knast sitzt, ist nicht so schlimm, da kommt er wieder raus. Oder Gefängnis macht Männer, hört man ja auch immer wieder. Ne? Ne? Das ist ja auch so ein Spruch auf der Straße. Und aber das ist, glaube ich, also das ist für Jugendliche, die dann auch mal wegkommen von der Familie, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man mal aus diesem Kreis wegkommt. Also diese 2-3 Wochen, ne, finde ich, hat sich auch, wenn man sich die Aussagen anguckt von diesen Intensivtätern, hat das schon Eindruck hinterlassen.
Also einen Aufwachprozess mal einleiten, Herr Schubert.
Natürlich kann man damit nicht alle erreichen. Ja. Es gibt natürlich Leute, die sind schon so abgezockt mit 18, 19, die erreicht man nicht und die wird man noch nie erreichen. Mhm. Ne? Die gehen rein ins Gefängnis, rein, raus und die Abstände werden immer kürzer. Die wird das natürlich trotzdem gehen.
Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Jugendliche, die auf der Straße groß werden, weil man ihnen keinerlei Ausbildungsplatz anbieten kann, ein bisschen schwierig dann, wenn die rauskommen. Was sollen die machen?
Ja gut, aber wenn ich natürlich die von der Hauptschule in der 8. Klasse rausgehe, weil ich lieber kiffe und einen Tag zu Hause verbringe, ist natürlich schwer, auch einen Ausbildungsplatz zu kriegen. Ne? Also es ist immer dann... Na klar, es ist
die Dinge haben miteinander zu tun, aber dass es einen Mangel gibt für Ausbildungsplätze für Jugendliche, das ist leider, muss man eben dazu sagen, Jugendliche, bis die klar bei Verstand sind und dann schon so oft straffällig geworden sind, die sind dermaßen schon früh auf die schiefe Bahn geraten, das ist wahnsinnig schwierig. Ja? Und wer selbst Kinder hat und eine Schule in Berlin besucht, weiß genau, worüber ich rede, wenn man denkt, was in Deutschland, in Berlin fehlen 65 Schulen. Herr Schubert, 65 nicht Schüler oder Lehrer, sondern Schulen. Und der Flughafen wird auch nicht fertig. Also womit haben wir es hier zu tun?
Ja, und das bei Rekordsteuereinnahmen und der höchsten Abgabelast in ganz Westeuropa. Ich meine, ein Skandal.
Mhm. Bei Ihnen fällt die Zahl, dass uns die Flüchtlinge 2017 55 Milliarden gekostet haben. Mhm. Als ich die Zahl gelesen habe, wurde ich natürlich böse. Aber noch böser bin ich, wenn ich die Zahl von 100 Milliarden erinnere. Steuerflucht. 100 Milliarden durch Steuerflucht, dann haben wir XXL Milliarden, mit denen unsere Regierung die Banken gerettet hat und den Staat erst in diese marode Lage gebracht, dass er da sich nicht drum kümmern kann. Dann habe ich eben auch die Multimilliarden, die der militärisch-industrielle Komplex auch in Schnöggersborg Dorf bekommt, wo man den Plätze vermieten kann. Ja. Wohin driftet denn dieser Staat? Gibt es den noch oder werden die Nationalstaaten aufgelöst? Das hat ja alles miteinander zu tun.
Ja, oder auch Amazon, Apple, dass sie keine Steuern zahlen in Deutschland, dass Amazon die ganze Online-Buchsparte irgendwie aus Luxemburg steuert, wo sie 3% Steuern zahlen alles. Ne? Mhm. Und hier die Buchhandlung kaputt machen. Also das ist diese große Ungleichgewicht, die Politik nicht anfasst, aus welchen Gründen auch immer. Da müsste man mal wirklich genau hingucken, wie eng die miteinander verzahnt sind. Mhm. Und natürlich ist das ein großer sozialer Konflikt, der immer deutlicher wird, der ja auch mit den Mieten in Berlin zu sehen ist, mit der Ungerechtigkeit, dass junge Familien gar keine Chance mehr haben, in eine größere Wohnung zu kommen, weil die nicht bezahlbar sind. Und es passt halt vieles nicht mehr miteinander. Und deswegen glaube ich, dass diese Polarisierung und auch diese Sicherheitslage, dass das alles miteinander zusammenhängt und halt für den nächsten Jahr aus diesem Grund nicht besser werden wird. Mhm.
Hat Europa der Nationalstaaten, hat das abgewirtschaftet, soll das aufgegeben werden, soll es die Vereinigten Staaten von Europa geben mit großer Governance? Wohin geht der Zug Ihrer Meinung nach?
Also das ist ja politisch gewollt, ne, dass die Vereinigten Staaten von Europa, man kann ja den tollen SPD-Kanzlerkandidaten hören, Martin Schulz, der das ja immer noch propagiert, die Vereinigten Staaten von Europa. Ich glaube, das ist ganz deutlich, dass die Mehrheit der Bevölkerung das nicht will, wie die Wahlen in Österreich, Italien, Osteuropa gezeigt haben. Das ist ein Zusammenschluss von Nationalstaaten sein muss. Das auch wird vorher darüber geredet, dass 80% der Gesetze in Deutschland mittlerweile vom EU-Parlament beschlossen werden und vorgewendet. Das kann nicht sein, dass alles da beschlossen wird, dass das irgendwie nur noch hier zum Abnicken gemeint ist. Da leidet natürlich dann das Demokratieverständnis zu Recht auch drunter und schürt die Wut. Und ich glaube, das ist ein falscher Weg. Aber man sieht da bei der Politik kein Umlenken irgendwie in diese Richtung.
Mhm. Wenn ich mir Ihr Buch anschaue und sehe, welches Szenario hier sehenden Auges in Kauf genommen wird, dann sage ich mir immer, also das passiert dort nicht einfach nur so, das wird sehr wohl wahrgenommen und ich unterstelle jetzt einfach mal eine gewisse Absicht. Es fehlt ja ein größerer Terroranschlag, um dann eben den Ausnahmezustand aufzurufen. Man trainiert bereits in Deutschland dafür, um dann, wir haben es G20 gesehen, erstmal eine Situation zu haben, wo erstmal alles gedeckelt wird. Gedeckelt wird dann auch die freie Presse. Also, dass Sie dann hier noch auftreten, sehe ich nicht. Dass solche Bücher erscheinen, sehe ich nicht. Verstehen die Leute das eigentlich, dass Terrorbekämpfung vorübergehend sehr vieles deckelt?
Ja, man sieht es ja, in Amerika ist natürlich der absolute Negativbeispiel mit dem Patriot Act, der immer noch irgendwie, glaube ich, in Kraft ist. Ja. Und wo natürlich sehr viel drunter passiert worden ist mit den Angriffskriegen vom Afghanistan bis Irak.
Aber auch was das Ersticken von im Inneren von Meinungen angeht, die Dinge kritisch sehen.
Das gab es ja vorher auch schon. Ja. Ne? Also man weiß ja, dass man im öffentlichen Rundfunk nicht alles sagen darf.
Nicht.
Ne? Wenn man es doch macht, dann bekommt es eigentlich gut. Ne? Und man muss sich was Eigenes aufbauen. Und das ist natürlich überall schon so gewesen. Und in Frankreich, ich war jetzt im Urlaub in Südfrankreich, und da laufen also Sechser-Trupps von Fallschirmjägern und Fremdenlegionäre rum mit Sturmgewehren und Panzerweste. Die laufen da durch die Einkaufszentren am Strand. Das ist da mittlerweile normal. Mhm. Der Ausnahmezustand ist ja, ich glaube, ist aber schon abgelaufen worden. Aber
mehrfach verlängert worden.
Per Dekret vom Präsidentendekret. Die laufen trotzdem rum. Die Franzosen, die haben natürlich noch ein anderes Verhältnis zu ihrem Militär. Die sind stolz auf die. Das heißt, die haben kein Problem, dass die da rumlaufen mit Sturmgewehren, obwohl das wirklich befremdlich ist. Ne?
Wir treiben aber auch eine andere Art Nationalismus, auch im Afrika, muss man sagen. Das nennt sich dann frankophone Politik, ist ja so ähnlich von oben.
Franz-Afrika. Ja, das ist natürlich ein bisschen anders, aber natürlich, die Gefahr besteht natürlich. Ne? Und man sieht das ja mit diesem Hate Speech schon im Internet und dass die Meinungen katalogisiert werden, dass sie... dass man diesen Shadowban hat bei Facebook, dass man gar nicht mehr weiß, welche Nachrichten man vorgesetzt bekommt.
Ja.
Dass man, also ich bin auch auf Facebook eine Autorenseite, da sind dann über Nacht irgendwie hunderte Follower gelöscht worden.
Ja, und es gibt so eine Digitalrunter bei Wikipedia.
Ja.
Die da anonym, also praktisch eine digitale Stasi-Akte erstellt.
Ja, ne, ja. Kein Mensch weiß das. Also ich gucke mir das gar nicht an. Ne? Mhm. Was soll ich mir das antun? Und dann hat halt einfach, das ist auch das, was natürlich dann an diesen großen US-Konzernen dann auch stört, ne? mit Google, mit YouTube natürlich und Facebook. Man gibt da viel Zeit und Engagement hin und letztendlich ist man denen dann doch ausgeliefert. Und ich glaube, dass halt gerade dass halt dann auch diese Gegenöffentlichkeit und diese freien Medien dann dadurch sehr wichtig geworden sind.
Mhm. Lassen Sie uns nochmal auf das Jahr 2015 kommen, auf Wir schaffen das, Politik von Angela Merkel. Glauben Sie, dass sie nicht wusste, was sie tat?
Das glaube ich nicht. Also es gibt ja den Auslandsgeheimdienst, Bundesnachrichtendienst, der geradezu in jedem Land aktiv ist. Es gibt Botschaften, es gibt Konsulate, es gibt die Geheimdienste, die aufs Engste miteinander vernetzt sind, die Berichte untereinander und her schicken. Natürlich war das absehbar, dass dieser Flüchtlingsdreck sich in Bewegung setzt und das immer mehr Zulauf kriegt. Und deswegen finde ich auch diese Situation, die dann in Budapest entstanden ist, dass da sich die Leute aufgestaut haben zu Tausenden, das war ja auch Wochen vorher absehbar. Ich meine, wenn es dann irgendwann nicht weitergeht, dann staut sich das auf. Genauso wie wenn man die Balkanroute hinterher geschlossen hat, dass es dann irgendwann versickt. Das ist eigentlich einfache Logik.
Wie ist denn das, was Angela Merkel im September am 4.2015 von sich, wie ist das denn eigentlich in dieser Region, über die wir reden, Middle East, wie ist das denn überhaupt aufgenommen worden? Wie ist es gesehen worden?
Ja, sie haben ja gejubelt. Ne? Also ich weiß selbst, in Jamaika ein Strandwächter hat mich darauf angesprochen, was mit Angela Merkel los ist. Sie hat die Grenzen geöffnet. Ich sagte, ja, keiner weiß warum und wie lange. Ich sagte, niemand weiß es. Und also jeder hat das mitbekommen. Ne? Ich meine, diese mit Facebook, mit dem Smartphone, das heißt, die Leute in Afrika kriegen das 1:1 mit. Das ist nicht so, dass die warten müssen, dass die Deutsche Welle da mal irgendwie einen Bericht drüber macht in 6 Monaten. Die kriegen das in einer Stunde später mit. Mhm. Und das ist natürlich diese Sogwirkung und diese globalisierte Welt, wo sich das rasend schnell verbreitet.
Mhm. Wie ist es denn gerade in diesen Staaten verstanden worden, was Angela Merkel sagt? Grenzen auf ist ja schön und gut, aber kommt sonst noch was? Hat man sich was versprochen oder wurde einem was versprochen? Wie hat man das gesehen?
Ja, es gibt ja Interviews auch von Flüchtlingen, dann auch die rübergekommen sind und gesagt haben, ja, Mutti Merkel hat uns eingeladen und wir bekommen ein Auto und wir bekommen Geld. Und
das hat sie aber gar nicht gesagt.
Ja, aber so ist es rangekommen worden. Mhm. Und es sind ja auch Flugblätter gefunden worden, auch von Schleppern oder so, die das dann noch befeuert haben, wo dann das drinne gestanden hat, ne, damit die dann auch ihre Millionen bei den Schleppereien verdienen. Und so ist natürlich so eine Gemengelage dann entstanden.
Wie beurteilen Sie eigentlich genau diese Arbeit dieser, ich sag's mal, NGO-Schlepper, die ja auch bundesweit Plakate gemacht haben und da wurden aufwendige Videos gemacht. Da sehe ich so ein Ehepaar, was eben über eine Passstraße fährt und im Kofferraum liegt ein Flüchtling und das illegale Grenzübertritt. Mhm. Und da wird gesagt, ja Gott, schön, dass wir das gemacht haben und so weiter. Wie beurteilen Sie denn diese Kampagnen?
Ja, also für mich ist
es. Wer finanziert denn das? Das wurde ja nie thematisiert. Was soll das?
Für mich ist das auch Schlepperei, auch der NATO-Einsatz. Also ich verstehe auch die Logik nicht, jemanden 20 Kilometer vor der libyschen Küste irgendwie zu retten, obwohl die da noch nicht in Seenot gewesen ist, aber die dann zu retten und dann nicht 20 Kilometer zurückzufahren, sondern 150 Kilometer aufs europäische Festland, 150 Kilometer. Versteht die Logik dahinter nicht. Und man sieht das ja jetzt in Italien, der einfach die Häfen gesperrt hat, der gesagt hat, diese Schlepperschiffe kommen nicht mehr rein durch den neuen Innenminister. und dann ist diese Route zu. Ne? Das ist ja etwas, was Frau Merkel ja jahrelang bestritten hat, dass man das Mittelmeer schließen könnte. Mhm. Ne? Man sieht das ja, dass es durch einfachen politischen Willen machbar ist.
Mhm. Dass sie das dann nicht gemacht hat, hatte vielleicht damit zu tun, dass sie zwar einen politischen Willen haben darf, aber jemand anders sagt in diesem Land, was Phase ist?
Tja, die große Frage, ne? Oder ist es vielleicht, ist es ihre wirkliche politische Agenda? Ne? Vielleicht.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, Poschepot saß hier, G10-Gesetze, die Amerikaner haben hier jede Menge Soldaten noch auf dem Terrain und sie verteidigen auch weiter Amerika in Deutschland und so weiter. Rammstein machen sie auch, was sie wollen. Hat es vielleicht, dass Angela Merkel eigentlich machen kann? Müssen wir uns davon der Illusion lösen, dass Angela Merkel zwar gewählt ist, aber auch was machen könnte?
Oder vielleicht ist sie in den Wirren der Wiedervereinigung einfach aus Versehen in die falsche Partei eingetreten und wäre lieber zu den Grünen gegangen.
Ne? Ich weiß es
nicht. Ja, also das Gefühl hat man, ja.
Vielleicht hat sie ein großes Herz. Das kann man ja auch mal unterstellen. Ja. Ich glaube, Angela Merkel, kann man sagen, ist nicht dumm.
Ja.
Bösartig würde ich sie auch nicht bezeichnen. Ja. Sie wird ihre Gründe haben.
Also ich kenne sie nicht persönlich, deswegen ist es natürlich schwer zu beurteilen. Aber es ist natürlich nicht nachvollziehbar, ihre Entscheidung.
Mhm. Wie kommen wir raus aus der Nummer? Also was machen wir mit denen, die jetzt hier sind? Wie kriegen wir die integriert? Die sind ja jetzt da.
Es wurde ja mal gesagt, die keinen Anspruch haben, die werden abgeschoben. Mhm. Ne? Bis Herr Schäuble jetzt das Interview letzten Monat gegeben hat, wo er gesagt hat, Abschiebungen werden nicht klappen, es wird nicht funktionieren. Jeder, der hier ist, bleibt hier. Und man sieht das ja mit Abschiebungsquoten und freiwillig Rückfahren. Also 90% aller, die jemals über die Grenze gekommen sind, bleiben hier.
Mhm. Wie viele davon haben denn eigentlich Papiere?
Tja, Papiere ist ja auch die eine Sache. Ne? Es gibt welche mit Papieren, dann gibt es natürlich welche, die sagen, ich heiße, keine Ahnung, ich heiße Alibaba.
Ja.
Dann wird das ausgeführt, Alibaba, und dann hat er auch ein Papier.
Mhm.
Und das ist natürlich immer noch chaotisch. Ne? Es gibt ja immer noch viel zu wenig ID-Behandlungen, Abgleiche auch. Ich verstehe auch nicht, was BKA und BND macht, warum man nicht mal diese Personendaten nimmt und mal in den Herkunftsländern abgleicht, wo die mal sagt zu den tunesischen, marokkanischen Behörden, ihr kriegt hier hunderte Millionen Entwicklungshilfe von uns, von der EU, von der UNO. Wir wollen einmal, dass ihr mal die Leute für uns überprüft, damit wir wissen, wer hier wirklich da ist. Ne?
Mhm.
Und das passiert ja alles nicht. Also die bleiben hier und es werden ja auch mehr. Ne? Also 220.000 ist ja angeblich kein Problem. Die Obergrenze der CSU sagt das ja so. Plus die in der Statistik nicht aufgeführt werden. Das heißt 300.000 plus 400.000 aus Osteuropa. Und am Ende ist ja irgendwie nicht absehbar.
Ein wesentlicher Faktor, damit diese Menschen wirklich eine Chance haben, sich hier zu integrieren, wäre ja, dass die Sprache lernen. Ist Ihnen bekannt, dass es da sehr viele, dass das Goethe-Institut aufgerüstet hat?
Nichts von gehört, nein. Ne? Also im Gegenteil, es wird ja auch nicht nachgehalten irgendwie, wie diese Fortschritte sind, Integration, und es gibt auch keine Sanktionsmöglichkeiten. Ich meine, während auf Hartz IV selbst alleinerziehenden Müttern und Kinder irgendwie Gelder gekürzt werden, wenn sie, ich weiß nicht was, wenn sie nicht zweimal morgens um 8 Uhr beim Amt waren.
Auch Obdachlose kriegen einen Strafzettel, habe ich gelesen, wenn sie auf der Parkbank erwischt werden. Das ist ja nicht ihr Ernst, oder?
In Dortmund wurde das letztes Jahr, ich glaube, 200 oder wie viel, die genaue Zahl steht im Buch. Die kriegen Knöllchen über 20 Euro, wenn sie im öffentlichen Park nachts auf der Parkbank geschlafen haben. Ja.
Mhm.
Ne? Muss man sich mal überlegen.
Ja.
Ne? Und natürlich, man muss da auch mit Druck natürlich arbeiten. Das heißt sagen, man muss die und die Kurse machen in dem Zeitraum. Wenn ihr das nicht macht, bekommt ihr kein Geld oder dann bekommt ihr halt nur Essensgutscheine.
Mhm.
Das ist ja das Einzige, was überhaupt funktioniert bei denen, die integrationsunwillig sind.
Mhm. Warum ist es so, dass in den klassischen Medien das, was Sie hier beschreiben, was ja Fakten sind, das sind einfach Fakten von Behörden, das wird alles weggebügelt und wir haben immer noch dieses Willkommenskultur. Warum wird immer nur das die Gastfreundschaft gesehen? Gastfreundschaft ist ja auch schön, Gastfreundschaft ist toll, ja. Aber warum wird nur das gesehen und nicht, dass es da auch Leute gibt, die auf diesem Ticket etwas ganz anderes wollen?
Ja, man sieht das ja, ne, dass sie halt ADZDF aufs Engste mit der Politik verworben sind, dass der Regierungssprecher Seibert ja noch der Mann vom Außen-Heute-Journal war und umgekehrt. Der Intendant vom Bayerischen Rundfunk war ja auch bei Frau Merkel Regierungssprecher. Mhm. Also das wirkt ja wirklich wie ein verlängerter armes Kanzleramt. Wenn man jetzt heute schon sich anguckt, ne, was ich eigentlich noch regelmäßig tue, denn ja nicht um sich informieren, sondern eigentlich nur um sich aufzuregen und darüber sich lustig zu machen, welche Schlagzeilen jetzt vorgegeben werden für den Tag. Mit Informationen der Bevölkerung hat das ja nichts zu tun.
Herr Schubert, man merkt aber eben auch, wenn man sich an Chemnitz erinnert, dass doch Druck auf dem Kessel ist. Wenn es so weitergeht, also dass wir das Problem, was wir jetzt haben, nämlich dass wir den Kopf in den Sand stecken vor Problemen, die ja größer werden. Wenn wir das weiter, was wird passieren mit Deutschland in 3, 4, 5 Jahren?
Ja, solche Ausschreitungen werden zunehmen. Ne? Also das ist, es wird auch Terror von Rechtsextremen passieren. Ne? Mhm. Das ist, wie wir gesagt haben, Gewalt erzeugt Gewalt. Es ist ja eigentlich schon relativ, was heißt, verwundlich, dass nicht noch mehr passiert ist. Die Anschläge auf Asylheim ist ja, glaube ich, um 50% zurückgegangen, obwohl diese Statistik auch irgendwie manipuliert ist. Ja. Also selbst wenn man einen Aufkleber aufs Heim macht, dann zählt das ja schon als Angriff auf ein Flüchtlingsheim. Das wird auch gar nicht unterschieden zwischen einer Gewalttat oder zwischen Propaganda legt, wenn man so will. Und natürlich rechts und links schaukelt sich auf. Dazu kommt dann halt diese Unzufriedenheit, die wachsen wird, auch unter den Flüchtlingen, wenn die merken, dass sie hier nicht ankommen, dass sie vielleicht auch keine Frau, keinen Job bekommen werden.
Dass sie leeren Versprechungen gefolgt sind.
Ja, ne? Ja. Das sind, und die Familien, ich glaube, die zu Hause sitzen, die denken auch, hier fließt Honig die Straße runter und die verdienen 3.000 Euro und 2.000 Euro sollen dann nach Marokko überwiesen werden. Das Geld wird auch nicht kommen. Das heißt, die Unzufriedenheit wird rapide zunehmen.
Sie sprechen im Buch über links- und rechts radikalen Terrorismus, der vom Staat finanziert wird. Also Sie sprechen die G20-Geschichten an, wo Menschen schwarz verkleidet Widerstand leisten, allerdings indem sie Autos anzünden. Aber wir haben auf der anderen Seite eben auch den vom Staat geduldeten NSU-Terror. Sehen Sie hier eine Teil- und Herrschepolitik? Uns wird dann immer dem jeweiligen Lager worauf, das ist rechts oder links, aber das ist irgendwie immer staatlich geführt. Auch Anis Amri hatte ja den Verfassungsschutz als Shuttle Service. Also das ist ja
also der ist immer dabei. Die V-Männer bei Anis Amri, die werden ja immer mehr aufgeflogen. Der Verfassungsschutz hat das ja bis heute bestreitet, der eigene nachrichtendienstliche Ermittlungen gemacht zu haben zu Tätigkeiten zu Anis Amri. Ist schon als Lüge widerlegt worden. Trotzdem in der Bild-Zeitung 3 Artikel irgendwie, die vom Verfassungsschutz abgedruckt worden sind, die sagen, V-Männer sind ganz toll, die brauchen wir. Ne? Wo man wirklich nur im Kopf schüttelt. Und ich glaube, der Verfassungsschutz, der ist auch unkontrollierbar geworden. Es ist ja auch diese Sicherheitsarchitektur des Landes mit dem föderalen System, mit 16 verschiedenen Bundesländern, mit 16 verschiedenen Verfassungsschutzen, mit einem Bundesamt. Das ist einfach zu viel, zu unübersichtlich. Jeder macht, was er will. Und der Verfassungsschutz ist natürlich ein Geheimdienst. Und das ist ja auch immer dieses große Missverhältnis zwischen Polizei und Geheimdienst. Die Polizei will immer festnehmen, der Geheimdienst will so lange wie möglich draußen rumlaufen lassen, um Erkenntnisse zu sammeln. Und wenn sie dann noch böswillig und menschenverachtend sind, sagen sie, je mehr was passiert, desto sicherer sind unsere Jobs, desto höher werden die Etats, desto mehr werden wir hofiert, desto mehr Rechte kriegen wir. Das gibt es sicherlich auch. Mhm. Und gerade wenn man sich in Amerika anguckt beim FBI und da auch mit Terroristen, die sind da ja ganz skrupellos. Ne, die fragen dann, ja, willst du nicht einen Terroranschlag begehen? Dann sagen die, ja, ich habe kein Geld, ja, ich kann dir 20.000 Euro leihen, ich weiß nicht, wo ich Waffen mehr kriege, kann ich dir verkaufen? Mhm. Und dann wird der verhaftet und kriegt 15 Jahre.
Mhm. Und am Ende kann man sich aber als Herr Hayden, also Director NSA, CIA vor die Kamera stellen, sagen, wir töten anhand von Metadaten.
Hat er ja gemacht. Und da gibt es keinen Aufschrei. Ne? Also ich frage mich immer, also wenn dann irgendwie ein Journalist irgendwie auf einer Demonstration angerempelt wird, dann ist das die Schlagzeile, dann ist das der Aufmacher für eine Woche. Ne? Also Spiegel Online scheint dann ja aus nichts anderem mehr zu bestehen. Und dass regelmäßig irgendwie dass tausende Menschen von der CIA getötet worden sind in souveränen Staaten ohne Gerichtsverhandlungen, ist interessiert keinen.
Mhm. Herr Schubert, warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Wer soll es lesen? Und was erwarten Sie eigentlich, wenn es gelesen wurde?
Also gelesen habe ich es einfach, um einen realistischen Abgleich, einen Spiegel der Gesellschaft zu machen, wie wirklich die Zustände sind. Mhm. Weil, wie wir schon gesagt haben, in den Massenmedien kommt es halt nicht vor, wie die Zustände sind, wie es bei der Polizei aussieht, wie bei der Justiz. Lesen kann es eigentlich natürlich jeder, der sich für die aktuelle Lage interessiert, der auch mal über den Tellerrand schauen will und gucken will, wenn diese Faktoren bei Polizei, Bundeswehr, in den Schulen, die Gewalt zunehmend auf Rettungskräfte weiter, wo führt das einmal hin? Und wünschen würde man sich natürlich, dass das Buch eine Diskussion auslöst über die Sicherheitslage und wie wir in Zukunft damit umgehen können, wie wir sie verbessern können und wie wir es nicht noch weiter verschlimmern können, sehen es auch.
Was sagen Sie vielleicht Leuten, die sagen, ich verstehe dieses Buch, wenn ich es gelesen habe, als Aufruf, Selbstjustiz zu...
Steht da mit keinem Wort drin. Mhm.
Ne? Die sagen, jetzt muss ich mal selber hier die Dönerbude anzünden, den arabischen Taxifahrer attackieren.
Es steht da nicht drin, aber natürlich steht da drin, wie beim G20 auch. Ne? Also ich habe dann auch Bekannte natürlich in Hamburg, die da auch in der Nähe gewohnt haben, die völlig entsetzt waren, die auch, der eine auch die Grünen gewählt hat, ne? Der irgendwie gesagt hat, der hätte gezittert da an dem Tag. Und man muss sich natürlich auch klar werden, dass wenn die Sicherheitslage sich verschlechtert, und man hat das beim G20 gesehen, die Polizei ist damit beschäftigt, sich selbst zu schützen, dann staatliche Einrichtungen und der Bürger kommt irgendwie ganz zum Schluss. Ne? Also wenn ich auch irgendwie mal, und wenn es damit ist, dass ich mir mal einen Feuerlöscher in die Wohnung stelle, ne? oder einen großen Riegel vor die Eingangstür mache, dass man sich wirklich damit mal auseinandersetzt, was passiert denn wirklich dann?
Also ich glaube ja, dass die Grünen, die Linken, die Liberalen, die sich selber so bezeichnen, dass die ganz schnell eher AfD-Wähler werden, wenn eine Demonstration für Frieden und Freiheit und Refugees Welcome, wenn dort ein größerer Terroranschlag mit islamischem Hintergrund stattfinden sollte. Ich glaube, dass dann die Stimmung schnell kippen kann. Und dass man plötzlich, dass da mit der Gastfreundschaft nichts mehr ist. Also ich glaube nicht, dass man sich darauf verlassen kann, die sagen, geht aufs Haus.
Ich weiß es nicht. Also die sind ja doch so ideologisch auch verbohrt. Ne? Also gerade bei den Grünen wenn man sich die jüngsten Demonstrationen ansieht, die dann auch immer noch mit Gratiskonzerten dann befeuert werden, damit auch möglichst viele Leute kommen. Ich glaube nicht, man sieht das ja auch bei jedem Mord, der dann irgendwie wirklich mal in die bundesweiten Medien schafft, so wie diese in Freiburg, die Mädchenmorde mit Vergewaltigung, wo dann sofort dann kommt, das darf man jetzt nicht verallgemeinern und es ist ganz böse, darüber zu sprechen, weil das könnte ja nur der politischen Rechte nutzen und so. Also das heißt, es geht dann gar nicht mehr um den Mord, von der einen Seite nicht, sondern von der anderen Seite nur, um es politisch zu instrumentalisieren. Und das zeigt ja auch schon so, wie verhärtet die Fronten geworden sind.
Kennen Sie persönlich Menschen mit Migrationshintergrund, die dieses Buch gelesen haben?
Jetzt bewusst noch nicht, dass ich jetzt noch nicht drüber gesprochen habe.
Also ich kann nur raten, das zu tun. Ich kann allen, die mit Migrationshintergrund in diesem Land leben, raten, dieses Buch zu lesen, um festzustellen, dass es da jede Menge Menschen gibt, die dann unter Landsleute verkauft werden. Und man sagt, wo man dann sagt, ihr seid so. Weil ich spreche das Wort ihr und wir nicht aus, weil es gibt große Unterschiede zwischen Leuten, die hier seit vielen Jahrzehnten leben, ihre Steuern bezahlen und die auch mit Migrationshintergrund das Recht darauf haben, dass der deutsche Staat das tut, für was der deutsche Staat eigentlich steht, und Rechtsstaat zu sein.
Also ich hatte jetzt, wo Sie jetzt gerade gefragt haben, ich habe jetzt an meinem privaten Umfeld gedacht, aber ich habe natürlich auch schon Feedback bekommen von Leuten mit Namen, die dann irgendwie Dindic oder so heißen, ja, wo man dann Migrationshintergrund, die dann alle sagen, ja, ne, da steht es drin und so, und warum passiert nichts? Das ist ja das, was wir auch schon mal angesprochen haben, dass gerade Leute, die mit Migrationshintergrund aus einem anderen Land kommen, wo die Polizei noch respektiert wird, wo die Polizei im Zweifel auch mal durchgreift, dass die kein Verständnis für haben, wie verweichlich die Reaktion des Staates ist auf Straftaten und auf Kriminelle.
Vor allem auf richtige Straftaten, muss man so sagen. Ja. Nicht, wenn jemand mal einen Zigarettenautomat versucht aufzumachen.
Ja. Genau. Ne? Oder dass wenn jemand Polizisten angreift und den verletzt und dann wird in den Medien darüber spekuliert, wo ist der Fehler der Polizei oder so. Ne? Da fassen sie sich dann alle an den Kopf und denken sie, bei uns wäre das überhaupt keine Frage gewesen.
Sie sprechen im Buch auch ganz kurz an den Zustand der Bundeswehr, die ja im weit außereuropäischen Ausland operiert und sich dort an illegalen Angriffskriegen beteiligt. Das alles mitmacht, muss man dazu sagen. Die sind da mit, gehorsam machen die da, aber die produzieren das ja alles eben mit und führen
auch da. Man sieht das ja auch, der Einsatz in Mali wieder zustande gekommen ist. Das war nach dem koordinierten Terroranschlägen vom IS in Paris mit 130 Toten. Da hat ja die Grand Nation eigentlich zum Waffengang gerufen. Merkel, wo ich mich erschreckt hatte, hatte zugesagt, uneingeschränkte Hilfe, also auch militärisch. Und ist dann natürlich Wochen später zurückgerudert. Und dann wurde dieser faule Kompromiss geschlossen. Das heißt, die französische Fremdenlegion führt ja in Mali richtig Krieg gegen islamische Milizen auch und gegen Warlords. Und also das ist richtig Krieg. Und dann haben die Franzosen halt gesagt, wir brauchen die Fremdenlegionäre in Frankreich. Dann bitte übernimmt unseren Einsatz in Mali. Und genauso ist es ja gekommen. Da fing man mit 350 Soldaten an. Jetzt sind es 1100. Jetzt gehen Kampfhubschrauber runter, hier Tiger, vier Stück sind jetzt runter angefahren worden. Das heißt, der wird immer weiter aufgestockt, genau wie in Afghanistan auch, und Ende ist ja irgendwie nicht in Sicht.
Man weiß, wie man reinkommt, aber man weiß nicht, wie man rauskommt. Vor allem, Krieg hat noch nie dazu geführt, dass ein Land dort befriedet wird. Das ist ja mit Krieg auch gar nicht möglich. Wären Sie dafür, dass die deutschen Soldaten das tun, wozu die deutschen Soldaten eigentlich ausgebildet wurden, nämlich die Grenzen Deutschlands zu schützen?
Gut, dafür gibt es ja die Polizei. Ja. Das ist ja die Grenzaufgabe eigentlich. Die Grenzaufgabe der Bundeswehr wäre ja nur im Krisenfall, im Kriegsfall.
Ja. Ne? Aber sollen die zurückkommen oder sollen die im außereuropäischen Ausland weiter operieren und dort?
Also ich bin jetzt nicht gegen jeden Einsatz im Namen von, wie im Kosovo oder so, oder nach dem Jugoslawienkrieg oder so. Ja. Wenn man sich jetzt nicht die Anfänge anguckt, aber hinterher für die Stabilität da gesorgt haben, das ja schon. Aber natürlich in Afghanistan macht es überhaupt keinen Sinn, noch länger zu bleiben, weil dieses Land muss irgendwann alleine mit sich klarkommen. Und natürlich werden dann auch die Taliban da die Regierung stellen.
Mhm. Ne? Man hat sich ja jetzt schon mit den Amerikanern in Katar getroffen und heimlich verhandelt.
Ja, selbst Frau von der Leyen hat ja schon irgendwie vom Friedensschluss mit den Taliban geschlossen. Das ist halt die Realität. Mhm. Und man kann halt nicht, wenn die Leute halt da so leben wollen oder die größte militärische Macht da ist, dann ist das irgendwann so. Jetzt sind wir 18 Jahre da.
Am deutschen Wesen soll die Welt nicht genesen.
Ja.
Lassen Sie zum Schluss nochmal, weil Sie ein ehemaliger Polizist sind, auf den Zustand der deutschen Polizei kommen. Also wenn man sich anschaut, wie schnell eine Situation außer Kontrolle gerät, G20, aber eben auch in Chemnitz war knapp davor, müsste die Politik der deutschen Polizei stärker mal unter die Arme greifen, damit die einfach mal ihren Job wirklich machen können.
Ja, das ist es ja, was fehlt. Ne? Es fehlt die totale, die haben keinerlei Rückendeckung. Gerade wenn man so mal mit Beamten spricht, die auch mal Rückgrat haben und die einfach mal ihre Meinung sagen oder die mal ihrem Vorgesetzten widersprechen, die werden also mundtot gemacht. Ich habe mich letzte Woche erst noch mit eingetroffen. Da werden Strafanzeigen geschrieben wegen, keine Ahnung, Geheimnisverrat oder weil jemand mal 200 Euro nebenbei verdient hat in irgendeinem ehrenamtlichen Sportverein, eine Aufwandsentschädigung, da wird eine Strafanzeige geschrieben, Disziplinarverfahren mit dem Ziel der Entlassung. Das heißt, die Beamtenpension wollen sie ihm auch wegnehmen und er hat 30 Jahre Dienst gemacht. Nur weil er vorher sich mit dem Vorgesetzten angelegt hat. Und das heißt, die Stimmung bei der Polizei ist sehr schlecht. Ne? Mhm. Das ist nicht nur diese Gewalt auf der Straße, sondern in der Führung, da sitzen ja nicht die fähigsten Leute, sondern die mit den besten Kontakten und mit dem richtigen Parteibuch. Und das ist natürlich verhängnisvoll. Und diese Leute, die werden sich jetzt auch richtig rangezogen. Ne? Also der eine sagte mal, diese Deeskalationsroboter und diese Ja-Sager, die gehen jetzt richtig nach oben, machen Karriere. Und die Leute, die dann unten den Kopf hinhalten müssen, die haben die Schnauze voll. Ja. Mhm.
Die Polizei, das erwartet die Bevölkerung auch, die kritisch gegenüber der Polizei ist. Die Polizei soll ja dann, wenn es knallt, greifen alle zum Telefon. Und die Polizei soll dann da sein und bürgerkriegsähnliche Zuständige deeskalieren. Kann die Polizei das? Im aktuellen Zustand.
Man sieht es ja, dass sie es eigentlich gar nicht mehr richtig hinbekommt. Ne? Wenn man jetzt mal im Essener Norden ist, in den No-Go-Areas, wenn es da so eine Rudelbildung gibt, das heißt, da wird ein Polizeialarm, Bezirksreserve ausgelöst, dann kommen dann die 20 Streifenwagen der ganzen Stadt zusammen.
Also ein Einzelner geht da gar nicht mehr rein.
Die Streifenwagen aus den benachbarten Städten werden abgezogen. Das heißt, hunderttausende Bürger, wenn die 110 wählen, da ist keiner mehr da. Um denen zu helfen, zu retten, zu schützen, weil die halt an diesem Gefährdungspunkt sind. Und es wird ja nicht besser. Ne? Mhm. Also das ist, wir werden, ich hatte es ja schon gesagt, wir haben jetzt 40.000 Leute, die vor der Pensionierung stehen. Wir haben 15.000, die angeblich kommen sollen, die nicht besetzt werden können. Es ist nicht mal so, dass die Stellen nicht da sind. Bei der Bundespolizei sind zum Beispiel 3.000 Planstellen, wofür offiziell Geld ausgewiesen ist, werden gar nicht besetzt. Sie können nicht besetzt werden können. Mhm. Ne? Das heißt, die Leute wollen auch nicht mehr zur Polizei. Das ist ja auch etwas, was natürlich passiert, wenn man jetzt in den Medien oder auch von den Grünen oder so von Politikern so eine Polizeifeindlichkeit aufgebaut wird. Das heißt, das verliert natürlich auch Attraktivität, auch für die junge Bevölkerung. Sich dann noch als Deppen beschimpfen zu lassen und dann irgendwie sich noch diese Schlagzeilen da um die Ohren zu hauen. Das heißt, ich glaube, es wird sehr große Probleme geben bei der Polizei, bei der Bundeswehr überhaupt Nachwuchs zu bekommen, während die Probleme immer größer werden.
Hm. Herr Schubert, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen und danke auch für dieses Buch, die Destabilisierung Deutschlands, der Verlust der inneren und äußeren Sicherheit bei Kopp erschienen. Das Buch ist natürlich Kopp-Style-mäßig relativ reißerisch geschrieben, das darf auch so sein, aber ich glaube, dass wir dadurch, dass Sie als ehemaliger Polizist hier auch den Finger in die Wunde legen, dieses Thema wirklich auch mal in unserem Kanal vermitteln wollen. Aber was ich auch nochmal sagen möchte, ich finde es wichtig, das haben Sie auch gezeigt, dass Sie eben auch das ganze Bild doch bereit sind zu sehen, dass wir sagen, wir haben Flüchtlingswellen, wir haben das, aber wir haben eben auch NATO-Terror, so nenne ich die nämlich. Mhm. Und wer NATO-Terrorwellen erzeugt, der darf sich am Ende nicht über das wundern, was im Inneren stattfindet. Ich glaube, wenn wir das im Inneren anders haben wollen, müssen wir eine andere Außenpolitik machen. Dann müssen wir uns vielleicht aus dem Klammergriff der Vereinigten Staaten lösen, in dem wir uns immer noch befinden. Ich rate jedem, sich dieses Buch zu kaufen und es auch zu lesen, vor allem auch als Kommunalpolitiker, auch als Pressemann, auch als Polizist, weil das sind nun mal harte Fakten, die drinstehen, die mir auch nicht gefallen, aber den Kopf in den Sand zu stecken, hat überhaupt keinen Sinn.
Nein, das haben wir lange genug gemacht, es wird Zeit, den rauszuziehen.
Und vor allem auch, sind wir das den Menschen mit Migrationshintergrund, die in diesem Land seit vielen Jahren leben und sich benehmen, ja, und einfach deutsche Staatsbürger in ihrer Stadt sind, das denen auch schuldig, denn die lassen wir damit allein, sonst heißt es wieder, die sind so und da muss man was machen. Da ist man als Demokrat nämlich auch gefordert, dort mal
gegen zu. Das ist ja eine Folge davon, ja, diese Kopf in die Sandpolitik, ja. Mhm.
Herr Schubert, vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Stefan Schubert. Dieses Buch kaufen, lesen, nachdenken und dann sich die Frage stellen, wie man sich dementsprechend betätigen kann, und zwar friedlich, dass die Politik da oben mal feststellt, so geht es nicht weiter. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.